Dieser Originals.
Ich habe richtig dicke, blasige Hornhaut auf der Seele. Der Teil, der für dich zuständig
dran,
ist. Also wenn,
kann ich da mal dran knibbeln?
Du knibbelst die ganze Zeit dran, deswegen isst da Hornhaut.
Oh.
Start thinking.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, du hast jetzt einen Schluck runter. Wir müssen reden.
Warte, ich muss super viel runterschlucken.
Das war ein Kaffee.
So, oder? Wo sind alle Leute? Ach nee, wir sind ja wieder nur noch wir zwei. Wir stehen gar nicht mehr im Club.
Auf der ganz kleinen Partybühne. Tanz auf der kleinsten Tanzfläche der Welt. In deinem Bett sitzen
vielleicht
manche von uns.
Ich bin vielleicht zu jung für einen Club. Ich fand es eine coole, aufregende Erfahrung, mal in so einem Club
jung?
Rumzustehen. Zu alt, natürlich zu alt, Entschuldigung. Siehst du, selbst diese Worte fallen mir nicht mehr ein. Das hat schon Spaß gemacht, aber ich sag dir mal eins, so ein Fernsehballett gehört ins Bett. Allein, weil der Reim so viel Sinn macht. Niemand sagt, ein Fernsehballett gehört in den Club.
Mhm.
Deswegen sind wir wieder da, wo wir immer sind, zu Hause.
Ich habe mein Schlagfertigkeitsmodul heute zu Hause.
Ich weiß, ich will dir was zeigen. Kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, ist das hier. Das ist jetzt für die Leute, die zuhören, nicht so interessant. Kurz mal warten. Stefan,
oh nein, du drehst bestimmt den Computer und ich kriege wieder einen Herzinfarkt. Oh Gott, was ist das denn?
Was könnte das sein?
Ein Spency.
Nein.
Ein Corgi?
Ja.
Ein Porzellankorgi. Ein Zahnstocher, ein Salzstreuer, ein Zahnstreuerhalter, Zahnstreuerhalter macht überhaupt keinen, eine Kerze. Jetzt ist die Queen noch dazu. Ach so, doch, Salzstreuer, Salz und Pfefferstreuer.
Ja, Salz und Pfefferstreuer. Das wurde mir heute geschickt, ist das nicht toll? Und rate
oder
von
fällt
wen?
Mir ein, da,
jemand,
die tolle Anne.
Was? Nein, Anne macht nicht alle tollen Geschenke. Anne macht sehr viele tolle Geschenke, aber Anne macht nicht alle tollen Geschenke. Frank macht auch tolle Geschenke, auch von Frank ist es nicht, sondern von unserem Justiziar.
Ach, warum schickt er dir sowas?
Der Lars hat mir das geschickt. Ich soll auch schön grüßen übrigens, weil der Lars hatte neulich selber das hier, also so eine kleine Porzellan-Queen mit einem kleinen Porzellan-Corgi.
Mach doch mal das Geräusch.
Ja.
Das ist gut, wir müssen mehr Audio. Warte, ich halte kurz, Sekunde, ich muss kurz die Klappe halten.
Du sagst zu mir, Sekunde, ich muss kurz die Klappe halten. Du sagst den längsten. Entschuldigung, mein Fehler, dass du gerade nicht die Klappe gehalten hast. Also Achtung, Geräusch kommt. Ist ein Kussgeräusch. So klingt's, wenn der Corgi und die Queen knutschen. Jetzt nicht vor der Kamera. Get a room. So, ja, der Lars hat mir das geschenkt, weil der hatte das selber geschenkt bekommen. Ich war hysterisch neidisch und meinte, oh, das ist ja super cool. Und dann hat der Lars einfach mir das auch geschenkt.
Kann es sein, dass die ganze Welt außer mir weiß, in welchen von diesen beiden Salz und in welchen Pfeffer kommt? Also der mit den 3 Löchern oder der mit den 1 Löchern? Wo kommt das Salz rein?
Da, wo viele Löcher sind, denn man braucht sehr viel Salz, damit Sachen lecker sind. Pfeffer hingegen ist super scharf. Da wollen wir nur ganz wenig von.
Ist das wirklich so oder ist das jetzt nur deine Regel?
Nein, daran erkennt man tatsächlich Salz- und Pfefferstreuer an den unterschiedlichen Löchern oder an S und P obendrauf.
Ja.
Ja, manchmal.
Ja, mit den Buchstaben kann ich es dann auch. Vielen Dank.
Ich sah schon irgendein Sebastian eine E-Mail schreiben von wegen, nein, man erkennt Salz- und Pfefferstreuer nicht immer daran, an der Anzahl der Löcher, sondern auch am S und P oder an was weiß ich. Weißt du, ich will versuchen, dass der Kontakt zu uns von den anderen Leuten auf ein angenehmes Minimum reduziert wird. Also angenehm im Sinne von, man soll uns ruhig gut finden, aber jetzt nicht wegen Löchern von Salzstreuern. Und ich sehe es schon kommen, deswegen.
Das sind sehr ich kann heute überhaupt nicht
sprechen.
Nein,
es ist auch sehr, sehr früh. Es ist so viel früher, als wir sonst aufzeichnen.
Wegen dir.
Ja, weil ich arbeiten muss heute. Ich muss nach Köln fliegen. Ich hoffe, es ist ein Flieger.
Wie stehst du zur Sommerzeit, zur Zeitumstellung?
Mir ist die eigentlich egal.
Okay, gut.
Ich habe neulich irgendwo gelesen, was passieren würde, wenn das nicht so wäre. Dann würde die Sonne nie vor 9 Uhr morgens aufgehen oder irgendwas. Und das klang auch alles nicht attraktiv insofern. Mir ist auch wurscht, was passiert vor 12 Uhr mittags, ehrlich gesagt.
Stimmt, für dich hat das gar keine große Relevanz.
Nein.
Außer wenn wie jetzt, ne?
Ja, oder wie gestern, als wir spazieren waren. Es ist eh, also für den Sebastian wird es heute gut. Wir werden wahrscheinlich nicht viel über Hausmüll reden, weil wir gestern spazieren waren und schon komplett leer geredet sind, was den Hausmüll angeht. Ja. Und gestern dachte ich, komm, lass mal einer von den frischen Leuten sein und nicht erst um eins spazieren gehen, sondern heute wird gelebt, ganz früh, wir treffen uns um 12. Und dann hatte ich
so.
Aber...
Das ist so lustig, weil in meinem Leben kommt ja diese ganze Vorrede, die du jetzt gemacht hast, diese ganze Erklärung nicht an, sondern bei mir kommt nur 12 und ich sage dann, okay.
Genau. Und ich bin dann ganz stolz und sage, ich habe 12 gesagt und jetzt treffen wir uns wirklich um 12 mitten in der Nacht. Und dann war aber Zeitumstellung. Also im Grunde haben wir uns gestern um 11 getroffen. Das ist wie eine verdammte Frühschicht. Ich bin super sauer.
Ja. Deine Oma ist gestorben.
Ja, gut. Entschuldigung. Ich bin super sauer. Ja, wo wir davon sprechen. Meine Oma ist tatsächlich gestorben. Meine Oma ist schon vor längerem, also nicht so viel länger, aber vor 2 Wochen jetzt gestorben. Nicht an Corona, sondern an, woran Omas sterben, glaube ich, an Alt und Krankheiten und sowas alles. Und ja, ist nicht schön, weil nur Oma stirbt, aber es bringt lauter so Sachen mit sich, an die ich vorher nicht gedacht habe. Darüber haben wir, glaube ich, gestern auch nicht so richtig gesprochen, nämlich allein der Fakt, dass die gesamte Großelterngeneration jetzt weg ist bei mir. Das war das letzte Großelternteil und jetzt habe ich quasi gar keine Oma und Opa mehr.
Und du bist jetzt gefühlt so vorgerückt, es ist so einmal so eine ganze Generation ist jetzt, dann rutscht die nächste Generation jetzt
nach.
Leute, das Sprechen übernehmen, nach.
Man rutscht nach aufs Tableau von bald wird gestorben und bisher war man immer noch ganz weit weg und dachte, ja, aber erstmal sind ja 12 Generationen vor mir dran und jetzt ist die eine Generation schon durch.
So ein ich mochte deine Oma, die hat mich so toll betuppt beim Kartenspielen. Ja. Also es war auch ein bisschen ärgerlich. Vor allem als ungefähr 100-jährige Oma kommt man ja mit sowas durch. Mhm. Und das war schon frech. Und sie hat das, glaube ich, auch bis zuletzt bestritten, ne?
Ja. Ich habe ja auch noch am Sterbebett habe ich noch gesagt, ich liebe dich sehr, aber dass du den Stefan damals so betuppt hast. Und selbst da hat sie gesagt, ja, aber das hat er verdient. Und fand ich auch, habe ich ihr auch gesagt. Das waren ihre letzten Worte. So. Das hat der Stefan verdient. Das war das Letzte, was meine Oma gesagt hat.
Du hast dir ein Herz gestrickt auch.
Ja, aus Neonfarben. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt gut abbaubar ist. Kommt ja alles unter die Erde. Ich habe ja ein Herz gestrickt und ihr unter einen Pullover gefummelt. Das war schön und weird und aber auch schön. Du hast sie nur einmal getroffen, oder? Oder waren wir auch mal im Garten? Weil das war beim Februar-Gulasch hast du die getroffen. Was übrigens der Tag ist, an dem Penny geboren wurde. Hatte ich dir das jemals erzählt?
Nein.
Komplett absurd.
Wieso weißt du, wann Penny geboren wurde? Ist das so gut dokumentiert? Ich weiß ja über die...
Die war 5 Monate, als ich die bekommen habe. Da ist das noch dokumentiert, wann die geboren wurde. Ist ja nicht so ein 10 Jahre alter Hund aus Ungarn oder so.
Wobei, mir fiel dann ein, ich weiß, das ist auch sein Geburtstag. Ich vergesse den nur immer wieder. Das ist der Unterschied.
Und wir waren im Februar, weil in meiner Familie ja Tradition ist, im Februar nochmal Weihnachtsgans zu essen. Denn warum nicht? Und in diesem Jahr fiel das irgendwie aus Gründen und deswegen habe ich einen Februar-Gulasch gemacht und dich mit eingeladen und die Familie und im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass das der Tag ist, an dem Penny geboren wurde. Das finde ich auch eine tolle Sache. Und ja, da hat sie sich hart beim Kartenspielen beschissen, aber du hast halt auch nicht die Kuttner-Art gespielt. Du warst sehr so, wir machen alles so, wie die Regeln des Spiels sind und so, aber have you met me?
Das war gleichzeitig sehr, sehr ärgerlich und vergnüglich. Kann das nicht anders sagen. Also von daher, ich habe deine Oma so wenig, wie ich sie kannte, habe ich sie irgendwie gut in Erinnerung, auch gerade, ehrlich gesagt, großen Respekt für. Einfach so, nee, ich
bescheiße. Ja, das war einfach eine sehr gute Oma. Eine klassische Kuttner-Oma. Riesengroßes Maul und nur Stein da. Wobei eine Menge.
Deine Gene.
Ist tatsächlich. Ich habe meine Gene an meine Oma weitergegeben. Ja. Das ist alles passiert. Sonst war gar nicht mehr so Fülle, wa?
Ja, wir haben alles gestern abgeräumt. Wir sind jetzt vielleicht wirklich einfach in einer Viertelstunde durch.
Ja. Ach, wäre doch auch mal schön. Wir produzieren hierher Stunde um Stunde um Stunde.
Wer soll das alles hören?
Ja, es muss doch auch nicht sein. Ich hole mal hier meine Notizen.
Ich würde den Anrufbeantworter sonst einfach abspielen.
Sehr gerne, aber dafür brauche ich ja auch meine Notizen. Aber spiel ruhig.
Mal gucken, ob du das hören kannst.
Hier ist das kleine Fernsehballett. Sarah und Stefan freuen sich über deine Nachricht.
Darf ich an der Stelle kurz einhalten?
Warte mal. Ich möchte auch kurz einhalten, weil mir gerade mein iPad in, ich nehme an, Hebräisch Hallo sagt. What? Hallo? Ja, bitte? Vielleicht habe ich gleich keine Notizen.
Das ist ja, dass der Thorsten den Anrufbeantworter bespricht, tut ja nichts zur Sache. Außer... dass ja eigentlich ein Bratenmann längst auch unser Anrufbeantwortermann sein sollte.
Stefan, ich glaube, ohne... Ah, guck, jetzt bin ich gerade durch den Tunnel gefahren. Ja, na, du kennst uns doch. Wir haben es verbaselt. Sag dem doch selber Bescheid. Kann das, was? Warte mal, ich klopf mal. Ich klopf an der Wand, wo der hinter sitzt. Mit ein bisschen Glück hat er keine Kopfhörer auf und kommt jetzt hierher. Und dann stellen wir ihn schön zur Rede.
So geht das? Das hätte mich jetzt auch ein bisschen...
Ja, es geht wirklich. Hier ist es, hinterm Schlafzimmer ist das Arbeitszimmer. Und wenn man was ganz Dringendes braucht, muss man nur klopfen.
Ist da nicht die Küche?
Das ist mir fast ein bisschen peinlich gerade.
Ja, zu Recht.
Aber der hat Kopfhörer auf, kann ich da auch nichts für. Wir klopfen später nochmal an. So.
Aber vielleicht könntest du ihn nochmal dran erinnern, weil der schuldet uns ja eigentlich noch
einen Anrufbeantworter. Ja, der schuldet uns einen Anrufbeantworterspruch. Ist wirklich komplett richtig.
Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant.
Moin, hier ist Charlotte. Ich höre gerade alle eure alten Folgen nach. Und bei der Folge über Dark beschwert ihr euch darüber, dass der Soundtrack immer so spannungsvoll und bedeutungsschwanger ist. Folge mit Bjarne Mädel. Und wisst ihr, was viel schlimmer ist? Bei Love Island benutzen die den gleichen Soundtrack. Bei Love Island, da passiert nichts. Da brauchen wir keine spannungsvolle Musik. Es macht mich fertig.
Hallo Sarah, hallo Stefan. Zuerst möchte ich mal sagen, dass ich sowas nie mache. Also auf irgendwelche Anrufbeantworter quatschen. Aber ich muss jetzt mal eine Ausnahme machen. Und zwar habe ich eine Serienempfehlung. Und ich fände es ganz spannend, mal eure Meinung dazu zu hören. Das ist In Therapie, läuft der Vater aktuell. Mhm. Und ich finde es ganz, ganz toll.
Hallo, ich bin Linda. Ich habe letztens festgestellt, dass ich nie wieder anrufen kann, so als wäre ich normal. Ich bin immer Linda. Das ist traurig, weil manchmal will ich auch einfach Serien empfehlen. Wie zum Beispiel Hard to Sell Drugs Online Fast. Ihr habt das noch nie besprochen, obwohl es eine ziemlich gute Serie ist.
Hallo, hier ist die Claudia. Ich höre gerade eure aktuelle Folge mit Clubhouse. Erstmal eine schöne Idee, aber ich will die ganze Zeit wirklich eigentlich nur dem Stefan beipflichten und sagen, ja, es macht definitiv was mit einem und zwar was Negatives mit diesem ganzen Trash-TV gucken und ich tut mir leid, dass der Stefan so ein bisschen auf verlorenem Posten dasteht. Und die zweite Sache, die Folge mit dem Bratenmann hat mir leider überhaupt nie gefallen. Das war irgendwie eine ganz komische Stimmung zwischen euch dreien und ist sicher ein dufter Typ, aber bitte in Zukunft nur noch zu zweit.
Hallo Sarah, hallo Stefan, ich bin's, Stefan. Ich wollte nur mal sagen, das ist übrigens mein zweiter Versuch, weil beim ersten Mal war ich so aufgeregt, dass ich mich verplappert habe und vor Scham aufgelegt habe. Ja, so soll es auch sein. Alter Sarah, der Bratenmann, hat der eine Stimme? Den hätte auch ich geheiratet. Das musste ich nochmal loswerden. Und mach weiter so, mit Gäste, ohne Gäste, shit egal. Hauptsache ihr quatscht. Ich danke euch.
Na? Das war ein diverser AB.
Ja, Achterbahnfahrt.
Ja,
ne?
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle pur, um nochmal alle Klischees in einen Satz reinzukriegen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Okay, wir fangen von vorne an. Ich erinnere mich genau, wie du die Musik von Dark gehasst hast. Ich wusste, bevor sie gesagt hat, Charlotte gesagt hat, wusste ich genau, worauf sie hinaus will, weil ich nicht vergesse, wie du das gehasst hast, die spannungsvolle Musik. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen damals. Aber wie geil, es stimmt. Konnten wir nachprüfen, ob das stimmt? Das wäre ja fantastisch, wenn das die gleiche Musik bei Love Island ist.
Ich habe das ja nie gesehen, aber ich kann mal gucken.
Ich habe das Gefühl, dass dafür gar kein Platz ist, weil die ganze Zeit Simon Beck mit seiner verrückten Stimme so eine Sache sagt wie, oh, das sind ja 2 Millionen. Kann sein, dass dahinter so ein bisschen spannungsvolle Dark-Musik gesetzt ist. Das kann sein.
Ist dann Früchtebuffet, was er da kommentiert?
Da ist viel ein Melonenbuffet.
Ja.
Taskmaster?
Ja. Ja, ja.
You did get the reference?
I think I did.
No, you didn't, because if you did, you would be laughing hard. Okay, egal. Früchtebuffet, ja. Also, okay, cool. In Therapie hat uns, ist das diese In-Treatment-Geschichte, die man schon kennt? Ja, come on.
Nein, ja.
Ja.
In Therapie, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, aber vielleicht gucken wir es einfach so. Ich habe auch nicht geguckt.
Nee, lass mich mal gucken, weil das kann sein, dass das einfach In-Treatment ist. Und das habe ich schon gesehen. Das ist super alt, aber auch ziemlich toll. Warte mal, In Therapie, was hat sie gesagt? Arte, ne? Mhm. Arte. in Therapie in Paris. Ah nee, vielleicht ist das anderes. Das ist Französisches. Das ist wahrscheinlich die französische Variante von In Treatment. Hattest du In Treatment mal gesehen?
Nee, das ist jetzt, weiß ich, was das ist. Das ist sowas, ich wollte gerade sagen 9-11, aber nach den Anschlägen von Paris da.
Die Club-Geschichte. Mhm.
Da spielt das. Lass mal gerne gucken. Gucken wir nächste Woche.
Ja, aber In Treatment, ich möchte einmal nochmal, weil ich dachte, das ist schon 10 oder länger her und zeigt auch immer nur so Therapiestunden.
Ja,
das,
also 15 Minuten, ne? So.
Ja, ist interessant, weil ich gestern Abend zu Esther Perel eingeschlafen bin. Kennst du die? So eine amerikanische, relativ alte Therapeutin. Und die hat einen Podcast, der heißt irgendwas mit Esther Perel. Und das sind tatsächlich aufgezeichnete Paartherapiestunden. Ah. Das würdest du hassen. Aber es ist irgendwie cool. Lustig nur, weil ich dazu eingeschlafen bin und uns das heute vorgeschlagen wird.
Jetzt will ich es gucken. Also irgendwas davon gucken wir. Mhm. Die Linda... Oh.
Ja, aber Linda hat den schlauesten Satz der Welt gesagt, der ever, den je irgendjemand gesagt hat, der einzige Satz, den ich seit meiner Geburt in mir drin trage, nämlich, ich wäre so gern mal jemand Normales, aber ich bin immer nur Linda. Oh, ich kann das so nachvollziehen. Andererseits, Linda, es liegt in deiner Hand. Man könnte einfach anrufen und sagen, hey, guck doch mal das und das.
Jein.
Wobei, sie hat gleich bewiesen, dass es nicht so gut macht. Denn sie hat gesagt, sie würde sagen, lass uns doch mal How to Sell Drugs online. Und den haben wir ja schon, geguckt, haben wir schon besprochen, ist schon durch. Linda, wo ist dein Zertifikat?
Naja, gibt ja eine zweite Staffel, glaube ich, oder?
Dann hätte sie zweite Staffel dazu sagen müssen. Oh, Mausepeter, du bist wirklich ein ganz kleines Häufchen müde heute.
Aber ich weiß gar nicht, warum, aber ich sage einfach mal ja. Linda wird natürlich ein bisschen beschränkt in ihren Möglichkeiten, nicht so sehr Linda zu sein, durch den Mann, der dauernd dann die ausufernden, nicht linderhaften Sachen von ihr vom Anrufbeantworter wegschneidet.
Versucht Linda sich tatsächlich in Nicht-Linderhaftigkeit?
Ja, aber erst nach vielen Minuten.
Naja, na, vielleicht muss erst all die Linda raus und dann kann...
Ich mag aber die Linda. Ich mag, naja, auch
ich mag die Linda auch, aber wenn Linda auch eine andere Seite zeigt, sollten wir die vielleicht auch zeigen. Sonst ist es wie eine voreingenommene Berichterstattung. Du als News-Anchorman solltest es wissen.
Ich finde, Linda kann gerne Linda sein, als Linda.
Ich mag Linda ja auch gerne. Claudia hatte über, jetzt habe ich vergessen, Claudia war deine Fürsprecherin. Du brauchtest ja so ein bisschen Unterstützung beim Clubhouse-Event. Und die wollte Claudia dir jetzt geben, weil vor Ort war es nicht so schön für dich.
Ja, aber das mit Claudia war jetzt auch ein bisschen schwierig, weil ich dachte, sie bringt jetzt gleich die super Argumente, die dich überzeugen, dass sie recht hat, und dann hängt sie das mit dem Bratenmann hinten dran, und da dachte ich, jetzt ist ja überhaupt keine Chance, dass da irgendwas...
Ach, das war Claudia, das habe ich immer ganz vergessen, dass Claudia die war, die auch gesagt hat, dass der Bratenmann wegbleiben soll. Da fällt mir eigentlich Kopf nochmal. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe eine Idee. Wir können es doch nochmal ganz klein machen. Du sagst mir jetzt nochmal die Argumente gegen Trash und ich sage sowas wie, stimmt schon ein bisschen. Jetzt Achtung, Christoph, bitte komm rein. Bitte komm kurz her. Der Stefan hat zu Recht, siehst du, das Klopfen funktioniert doch. Der Stefan schimpft, weil du den Anrufbeantworter noch nicht besprochen hast. Du schuldest uns das. Machst du? Okay, bitte entschuldige dich auch bei allen Leuten.
Entschuldigung.
Tschö, dankeschön. Oh, ich glaube, er nimmt jetzt auf.
Entschuldigung, nee, das war mir jetzt nicht angemessen.
Doch,
ist ja seit Wochen überfällig. Und es kam nicht so eine Reaktion wie, oh Gott, oder ach, fuck, so.
Aber es ist jetzt auch ein unbezahlter Job.
Kannst du das?
Es ist auch ein unbezahlter Job, es ist wie ein Geschenk quasi an uns. Es ist schließlich der Bratenmann. Es ist der Bratenmann.
Er hat es versprochen.
Ja, aber der Klaas verspricht auch seit 5 Jahren, ins Fernsehballett zu kommen, und ist auch noch nicht da. Wieso darf Klaas 5 Jahre lang Sachen versprechen und mein Mann nur 2 Monate?
Spielt die Penny hinter dir auf dem Glockenspiel?
Nee, das war die Erinnerung, meine Kopftablette zu nehmen. Habe ich aber schon. Merkt man doch, stimmt's?
Ja, klar. Also da bin ich jetzt ein bisschen unzufrieden. Das war jetzt so, habe ich halt vergessen. Hat er ganz viele Sachen vergessen?
Nein, der hat noch sehr, sehr viel zu tun. Wir müssen ja alle unsere T-Shirts noch verkaufen, unsere Pullover, und dann muss er ja auch viel kochen und so. Das ist eine busy Ehe, die wir führen. Da kann man nicht immer. Sorry. Ja, da wurde sich noch beschwert, außerdem auch über den Bratenmann. Ne? Ich meine, vielleicht ist es so ein bisschen, viele Leute mögen ja eben auch keine Gäste. Und vielleicht war die Stimmung auch komisch. Schließlich ist es auch ein bisschen merkwürdig, wenn man auf einmal mit seinem Ehemann arbeitet.
Ich fand die Stimmung super.
Ich fand die Stimmung
es auch halt super. Es wird halt ein bisschen viel geknutscht. Aber das war nicht.
Ja gleichzeitig auch das Versprechen an die Hörer, das wir hatten, dass es so eine Erotikfolge wird.
Naja, es war natürlich akustisch schwierig, weil das Knistern, ich musste das Knistern die ganze Zeit rausregeln. Ja,
die,
also
die
das,
Elektrizität war stark.
War stark, ja. So, worüber reden wir jetzt?
So, wir machen jetzt richtiges Fernsehen, ne?
Ja, machen wir richtiges Fernsehen. Ja. Zack, zack, zack.
Lass uns doch, wir haben das Hausboot, dann haben wir einen Auftragshass und wir haben Taskmaster. Endlich nach all den Jahren, mir ist es fast ein bisschen wurscht. Vielleicht fangen wir einfach in der Reihenfolge, wie ich es aufgeschrieben habe, an. Hausboot.
Ja. Was? Du hast also eine andere, hast du es in der Reihenfolge gemacht? Okay, ja. Gut.
Hausboot. Ich habe mir eine andere Reihenfolge festgelegt, in der ich Sachen gucken muss.
Nein, geht, ist es nein so ich habe aber in der Sekunde, in der du es aufgezählt hast und hinterher gesagt hast, wir machen es jetzt in der Reihenfolge, wie ich es gesagt habe, hatte ich aber die Reihenfolge schon wieder vergessen, in der du es aufgezählt hattest.
Verstehe.
So. Es ist alles mein Fehler. Ich sage das nur in einem Tonfall, als wäre es ein Vorwurf. Das ist, glaube ich, übrigens ein guter Trick.
Ja, für Fremde.
Ja, das habe ich falsch gemacht.
Ja, für Fremde. Aber bei mir geht das direkt durch. Also ich mache, funktioniert bei mir nicht.
Du fühlst dich nicht angegriffen wenigstens?
Nicht mehr, tatsächlich. Nee, ist wie so eine emotionale Hornhaut. Ich habe richtig dicke, blasige Hornhaut auf der Seele. Der Teil, der für dich zuständig ist. Also wenn,
kann ich da mal dran knibbeln?
Du knibbelst die ganze Zeit dran, deswegen ist da Hornhaut.
Oh.
Start thinking. So, das Hausboot. Also, kann ich da kurz
mich jetzt auf Start Wohnung thinking.
So.
Start thinking. Die, in der Sarah mir sagte,
wie das Start thinking funktioniert.
Alter, das Hausboot.
Ja,
wer fasst das zusammen?
Ich fasse das zusammen. Ist ja auch nicht so schwer zusammenzufassen. Es ist eine Dokumentation mit Finn Kliemann und Olli Schulz auf Netflix. Ich weiß nicht, wie viele Folgen. Ich sag mal 6 vielleicht.
4.
Fühlte sich nach 6 an. 5.
4.
4 Folgen.
4.
Zeitumstellung. 4 Folgen, die im Grunde davon handeln, dass Olli Schulz und Finn Kliemann das Hausboot, das komplett runtergerockte Hausboot des verstorbenen Gunter Gabriels, das in Hamburg-Harburg im Hafen liegt, glaube ich, kaufen, weil sie denken, dass das doch eine lustige Idee ist. Das könnte man ja relativ schnell sanieren und daraus einen chilligen Musiker-Rumhängeort machen, an dem man Proben, Alben aufnehmen kann, pennen kann, keine Ahnung, eine gute Zeit haben kann. Das ist der Plan der beiden. Ich glaube, sie kaufen es tatsächlich, also gründen, glaube ich, auch eine GmbH dafür und kaufen beide mit ihrem Privatgeld, ich glaube, 30.000 Euro kostet das Boot und
ich hatte jetzt, ich glaube, 20.000 aufgeschrieben, aber wurscht.
Ja, nee, irgendwie, ich glaube, ja genau, 20 oder 30.000 Euro kaufen sie quasi zusammen und nehmen sich vor, das von ihrem eigenen Geld zu renovieren und dann eben danach fertig zu machen und zu vermieten. Davon handelt es im Grunde. Finn Kliemann sieht man relativ häufig, weil dessen Job ja auch dessen Leidenschaft ja so Heimwerkerkram und Bauen und Rödeln ist. Und Olli Schulz sieht man so, wie man sich das vorstellt, nicht so häufig, weil der ja nur Olli Schulz ist. Und dann sieht man im Grunde Finn Kliemann dabei zu, spoilere ich das schon, ein Projekt durchzuführen, was bedeutend größer ist, als beide dachten.
Na, das ist nicht wie Spoiler, das muss man schon, glaube ich, erzählen, weil das ist natürlich die Geschichte, dass sie feststellen, dass das viel mehr Arbeit, viel größer, viel kaputter, unfassbar viel teurer ist, als sie sich das je ausgedacht
haben. Aber der Fairness halber muss man schon sagen, das konnten die nicht wissen. Auch wenn sich 800 Leute das Boot vor ihnen angeguckt haben und es nicht gekauft haben, dachten die, was zugegebenermaßen sehr süß ist, auf den Trichter kommen sie dann irgendwann selber, dachten die, wow, was für ein Glück, dass das noch da ist, wo jeder halbwegs vernünftige Mensch, also selbst ich hätte vermutlich gedacht, wenn das noch da ist, dann sollte man das vielleicht nicht haben wollen, aber so sind nicht die beiden. Und so entsteht dann eine 4-stündige Dokumentation über das Herrichten dieses Schiffes und die tatsächlich kleinen und auch relativ großen Probleme, die alle Beteiligten kriegen dabei.
Das ist weil du das jetzt gerade schon erzählt hast, das ist eine wahnsinnig süße Stelle, finde ich. Ja. Sie genau das als Selbsterkenntnis erzählen. 100 Leute haben sich das angeguckt und gesagt, will ich nicht haben. Und wir dachten so, yes, das ist, haben wir ein Glück. Und wie sie das gibt es auch mehrmals.
Ich wollte gerade sagen, das passiert häufiger.
Genau, wo sie so ihre eigene Unfähigkeit sehr auf eine sehr amüsante Art auch irgendwie reflektieren. Eigentlich sehr, sehr viel sogar.
Ja, also, naja, wobei ich will kurz nochmal sagen, das macht eher Finn als Olli. Olli, also darüber müssen wir ja dann eh gleich nochmal reden, über die beiden. Aber es gibt oft Momente, wo Finn sagt, ich dachte auch, wie schwer kann es schon sein und it is.
Wie finde ich das?
Ja. Ich bin wirklich gespannt, weil wir haben, vielleicht spoilere ich das kurz, als ich gesagt habe, sollten wir das gucken? Ich glaube, wir müssen das gucken. War selbst ich, war so, oh, ich will das nicht gucken, das macht mir, glaube ich, schlechte Laune. Und du meintest, oh ja, das wird raue Mengen Hass.
Genau.
Und?
Ich fange mal an, erstmal über die Doku als Doku zu reden. Das ist, finde ich, eine schöne Doku. Das ist schön gefilmt, wie man sowas heute macht. Das ist auch von
Klimansland,
genau, von seiner eigenen Firma selber gefilmt. Das ist schön in Szene gesetzt, die Kamera irgendwie dicht dabei und mit Drohnenflug und all das, so wie man das irgendwie macht. Es ist, es passiert immer genug Schlimmes, sodass man irgendwie auch dabei bleibt. Ich wollte dann auch irgendwann wirklich wissen, wie es ausgeht und wie es am Ende aussieht. Das ist auf der Ebene, finde ich, einfach erstmal gute Unterhaltung. Mhm. So, und dann sind da halt Finn Kliemann und Olli Schulz. ich fand ganz früher Olli Schulz und seine Musik toll. Mhm. Ich finde den schon länger anstrengend und ich finde den da noch mal so viel unsympathischer, als ich es mir ohnehin schon vorgestellt hatte. Ich finde alles, ich muss das auch, glaube ich, ein bisschen differenzieren, weil ich finde, zum Teil kann man es ganz gut begründen, warum der so unsympathisch ist, weil der wirklich irgendwie keinen Bock hat, da die Arbeit zu machen, aber auch gar nicht so gut ist, dann wenigstens den anderen die Anerkennung dafür zu zeigen, dass sie die Arbeit machen. Und der macht sich da wirklich einen schlanken Fuß und ist zwischendurch auch wahnsinnig ungerecht. So, ja, das reflektiert er dann später auch ein bisschen. Aber es gibt so einmal ganz viele Gründe, finde ich, die man da sieht und denkt so, was für ein Arschloch. Aber on top finde ich ihn, ohne dass ich das jetzt rational so begründen kann, ich finde seine ganze Art, wie der redet und wie der sich gibt und wie der, ich mag den nicht. Ich kann den einfach nicht gut leiden.
Ja, es ist schwer mit Olli Schulz, finde ich, weil ich den als Künstler auch gut finde. Das ist mir sogar aufgefallen, aufgefallen während dieser Doku, weil es einen Moment gibt, wo der dann Gitarre spielt und sich irgendwas ausdenkt und singt. Und ich glaube, man sieht ihn dann auch nochmal, wie er tatsächlich Songs von sich singt. Und ich mag, wie dessen Gehirn funktioniert. Also dieses, wie der Texte zusammenstellt und wie der findet, dass man mal ein Lied schreiben müsste. Sowas finde ich ganz toll und lustig und schlau und so. Aber die Person, mit der komm, ich werde auch nicht warm. Man sagt ja viele Sachen über Olli Schulz, dass der wahnsinnig unzuverlässig und unpünktlich wäre und das ist immer so ein bisschen klar, wenn du Glück hast, kommt er, wenn nicht, dann nicht. Und dann denkt man immer, ja, das ist, was die Leute sich so hinter den Kulissen erzählen. Und dann war es aber genau, auch wie du gesagt hast, der zeigt genau das auch in dieser Doku. Und das Ding ist aber, was mich daran viel mehr stört, als dass der keinen Bock hat mitzuarbeiten, weil Welcome to my world, also ich würde auch gerne daneben stehen und nur so Witze machen, ist, dass er das selber weiß. Er weiß auch, wie unsympathisch das eigentlich ist und versucht das dann so ironisch zu brechen in dieser Doku. Und das ist der Teil, der nervt. Nicht dieses, ach, ich komme zu spät, sondern diese 12-fache Brechung. Und weißt du, dass er dann sich selber filmen lässt, wie er sich filmen lässt beim, guck mal, ich mache hier eine Fliese in den Mülleimer. Der Witz ist ja schon alt. Weißt du, auf eine Baustelle zu gehen, wo sehr viele Leute arbeiten und dann eine Sache zu nehmen, wegzuschmeißen und zu sagen, ich arbeite auch. Aber sich quasi dabei noch filmen zu lassen, wie man sich dabei filmen lässt. Und das ist mir so unangenehm. Und der passt da nicht hin. Der sieht aus wie ein Fremdkörper, der in diese Doku reingesteckt wurde. Weil Finn Kliemann und den 800 Jungs, die dessen Kinder sind oder was weiß ich, die arbeiten halt wirklich. Und dann hat man immer das Gefühl, dass irgendjemand von der Produktion diese Olli-Puppe oben an den Haaren nimmt, reinstellt in dieses Szenario und dann steht wie ein Fremdkörper. Der kann auch nicht gut sprechen mit dem Hafenmeister, generell mit arbeitenden Menschen kann Olli Schulz nicht sprechen. Der findet den Ton nicht. Echt nicht? Oh, ich bin so ein Finn Kliemann. Ich bin Finja Kliemann.
An der Stelle würde ich ein bisschen relativieren. Und das kommt ja auch teilweise, man ahnt das, dass auch Finn Kliemann sehr, sehr selektiv arbeitet. Es gibt ja anscheinend diesen einen Tag in der Woche, klar, wo er da auftaucht. Und Olli wirft ihm das auch irgendwie vor, dass er das auch sehr gezielt, so seinen Teil, den er da arbeitet, der bestimmt mehr ist als der von Olli Schulz, aber er den auch sehr inszeniert für sein Instagram und sowas alles. Und mich hat das ist auch alles irgendwie ganz vergnüglich, das zu sehen, weil zum Glück müssen wir ja nicht die Arbeit, man guckt das ja nicht mit dem Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich die Arbeit machen, die Olli Schulz nicht macht. Also man kann sich das auch sehr schön anschauen.
Das stimmt außer, nicht. Ich hatte dauernd das Gefühl übrigens.
Oh, okay. Nö, das hat mich so nicht gestresst. Außer am Schluss. Es gibt also diesen, ich glaube, Alex heißt der, oder? Ja. Der im Grunde die ganze Arbeit macht.
Max. Der irgendwie so ein junger. Der tolle, der Bootsbauer Max.
Wie komme ich denn auf Alex?
Weiß nicht, aber der hat Locken und ist der niedlichste Mensch der Welt, glaube ich.
Der ist niedlich und der arbeitet sich kaputt. Und zwischendurch sieht man das auch irgendwie, wie der kaputt geht. Und man sieht auch, wie der die Suppe auf hat und wie der auch irgendwann keinen Bock mehr hat, auf irgendeiner halbironischen Ebene dann da noch für die Kamera zu spielen. Und das ist da schon stressig. Ich finde es auch irgendwann, es gibt eine Szene, wo Olli und Finn so vorne auf irgendeinem Block sitzen und im Hintergrund wird die ganze Zeit gearbeitet. Und da hatte ich auch den Moment, dass ich dachte, ich wollte die anschreien, zu sagen, jetzt hört auf, hier in die Kamera zu reden und packt da hinten wenigstens eine Fliese mit an. Und ganz am Schluss ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, so richtig mitgekriegt, wie viel Arbeit der da gemacht hat oder das gewertschätzt haben die irgendwie nicht. Olli Schulz schon null. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, Finn auch nur so für die Kamera. Und
ja, ich glaube, dass das ein bisschen anders ist. Ich hatte am Anfang der Doku das Gefühl, naja gut, jetzt machen die so fixe APA-mäßig, suchst du dir ein Drecksloch und der Sender zahlt dann, dass man das wieder schön macht. Ich hatte am Anfang entweder nicht aufgepasst oder es wurde auch nicht thematisiert, aber ich glaube, dass es dann wirklich so war, dass die dieses Projekt beschlossen haben und sich dabei haben filmen lassen, was es, finde ich, nochmal anders macht, weil Finn fängt relativ schnell an, auch wirklich, und darüber ist ja auch entspringt ja auch ein riesiger cholerischer Streit zwischen Finn und Olli über so Finanzen. Augenscheinlich ist Finn zuständig dafür, die Finanzen auf dem Schirm zu haben und reinzuholen und abzugeben, und es gibt einen tollen Moment, wo Finn sagt, der hat sein ganzes Leben lang so verbracht, dass andere das machen, also so wie ich. Man ist der feine Künstler vor der Kamera und den ganzen Bullshit machen andere Leute mit der Kohle, und auf einmal muss Finn das selber machen. Das fand ich ganz toll, das hat mich total gestresst, weil ich dachte, oh Gott, diesen Job will ich gar nicht haben. Insofern hat der, glaube ich, schon...
Wirklich, es geht um sehr, sehr, ja, es geht um sehr, sehr viel
ich
Geld.
Ich glaube, am Ende haben die eine halbe Million Feld irgendwann mal mindestens da reingesteckt. Hm. Und es gibt ja auch tatsächlich den Moment, wo die vollkommen fair sagen, Alter, eigentlich müssten wir jetzt aufhören. Die entkernen das Boot ja auf seine, also wirklich auf seine Knochen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die hätten einfach ein neues kaufen können. Aber ich glaube, dass den ganzen Stress hat Finn ja da eh am Sack. Ich glaube, es geht nicht darum, der Typ zu sein, der jetzt tatsächlich da mit Sand abschleift oder so. Und Olli macht aber hingegen augenscheinlich gar nichts.
Aber man kann das ja trotzdem doch wertschätzen,
aber
dass jemand das Gefühl, anders diese ganze Arbeit macht. Nee, hatte ich nicht. Also vor allem gibt es irgendwann die Szene, wo die dann auch so beide so kommentieren, so, ach guck mal, Max, der sieht aber richtig fertig aus. Aber wir reden jetzt hier noch mal eine halbe Stunde in die Kamera und machen noch so unsere Scherze.
Den Teil fand ich, glaube ich, nicht schlimm, weil ich kurz dachte, ja, das ist jetzt aber auch der Job. Also es ist Ollis und Finns Job, jetzt die niedlichen Kerle vor der Kamera zu sein. Und die wirklich arbeiten, sind halt auch die wirklich arbeiten und dafür ja dann wahrscheinlich auch Geld kriegen und so.
Es hat dann schon viel, also ich konnte mich dem Charme von Finn nicht entziehen.
Oh, es ist wirklich, also alter Falter, wir müssen nochmal ganz konkret über Finn sprechen.
Ja, das
ist mit der Firma. Ja, was ist das denn? Also ich habe selbst mit meinem Mann versucht zu erklären, was mich an Finn Kliemann so kriegt. Und gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, dass Finn Kliemann der allerletzte Mensch ist, mit dem ich zusammen sein oder zusammen wohnen möchte, außer vielleicht
für nächtliche
Tetatis. Nee, weil dessen Energie macht mich verrückt. Verrückt. Also lass mich kurz mit dem Guten anfangen. Ich finde, dass der ein wirklich spezieller Mensch ist, Finn Kliemann. Der ist, ich weiß nicht, ob der eine merkwürdige Kindheit gehabt hat, aber der ist halt immer noch ein Kind. Der ist ein, und das liebe ich hart an dem, diese Bereitschaft zur
Albernheit. Das ist ja das, was Olli Schulz,
ja?
Was Olli Schulz ein paar Mal sagt, das Peter Pan-Syndrom.
Ja, es ist, aber da trifft das auch wirklich, ne? Dieses permanente, eben stehen wir noch hier, ich kann höher springen als du. Wetten, ich kann hier mit den Händen rübergehen. Wetten, das Messer trifft mich nicht, wenn ich es in meinen Bauch ramme. Und das ist, würde mich, glaube ich, auf Dauer wahnsinnig machen. Aber zum Zugucken ist das so toll. Und ich glaube, ich habe den Punkt, nur um es zu Ende zu bringen. Es sind Finn Kliemanns Augen. Denn in den Augen, der kriegt es nicht hin oder hat, glaube ich, auch angenehmerweise keinerlei Interesse zu verbergen, wie er sich fühlt. Man sieht Finn immer ernsthaft in den Augen an, wie ängstlich oder besorgt oder auch panisch oder glücklich der ist. Man sieht das immer in diesen merkwürdigen kleinen Jungsaugen. Ich habe das Gefühl, dass der nicht lügt. Der ist irgendwie merkwürdig offen. Und wenn der Kacke macht, dann sagt er, ja, da war ich irgendwie blöd. Und das ist für mich das, sag du mal als Mann.
Ich weiß, also da habe ich über die Augen, da habe ich nicht drüber nachgedacht, das weiß ich nicht. Ich finde den wahnsinnig charmant, ich finde den sexy, obwohl der jetzt nicht wirklich mein Beuteschema ist. Und das gewinnt über das ganze Nervige auf so eine komische Art, weil der ist natürlich als Kind, was er da ist und auch mit diesen wahnsinnig vielen Talenten, die er hat, ist er natürlich unglaublich anstrengend. Also es gibt so ja mehrmals so Szenen, wo er dann unbedingt mit dem Schweißbrenner oder mit der So-und-So-Maschine arbeiten will und wo dann wirklich die Handwerker, die da drumherum stehen, sagen, Finn, nein, 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 nicht, nein, das machen wir, nein.
Bitte nicht.
Und,
doch.
Ja, und ich habe eigentlich eine relativ niedrige Toleranzschwelle bei sowas, weil ich das eigentlich, wenn ich denke, ich wäre dabei, ich würde den so hassen. Ich würde den wirklich von diesem Boot schubsen und sagen, du nimmst jetzt nicht noch einmal dieses Gerät in die Hand. Auch das ist natürlich lustiger, wenn man nicht selber dafür zuständig ist, dass das Boot, für den Unterhaltungswert ist das natürlich super. Und aber irgendwie hat der einen solchen Charme, der das für mich dann auch dieses Anstrengende und das Nervige erträglich macht, zumindest im Fernsehen. Wie gesagt, ich glaube, ich würde auf keine Art mit dem zusammenleben, zusammenarbeiten oder befreundet sein können.
Der ist so getrieben, ne? Ich weiß, aber das sagt er ja, was ich ganz schön finde, auch zwischendurch, dass der mal ein Päuschen machen muss. Dass der zu viel gleichzeitig macht und zu viel nicht zu Ende bringt. Wobei es ein bisschen lustig ist, weil das fängt ja 2018, glaube ich, an oder Anfang 2019 19. und zieht sich dann über dieses ganze Jahr. Ich hingegen folge Finn Kliman jetzt so seit, glaube ich, erst 3 Monaten auf Instagram. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der gerade 3 Schritte zurücktritt und Pause macht.
Das
und
kann
so.
Er auch nicht.
Nee, kann er nicht. Und das würde mich an dem wahnsinnig machen. Also dieses vor Ort, lass mich mit dem Schweißer spielen, sowas liebe ich. Ich liebe Männer, die albern sind und die rumhüpfen und Bock haben zu spielen. Ja, aber
der weiß auch nicht, wann Schluss ist.
Ja, der weiß tatsächlich nicht,
wann Schluss ist. Das ist so ein klassischer Fall von...
Ja, aber ich kann das richtig gut leiden. Ich würde jederzeit so einen Mann... einem coolen vorziehen. Und da kommt auch wieder der Unterschied zu Olli Schulz, der jetzt aber auch, sagen wir mal, im direkten Attraktivitätsvergleich, das ist einfach ungünstiger für ihn. Er kann gegen so einen Finn Kliman, kannst du halt dann irgendwie auch nicht so richtig gewinnen.
Gegen Finn Kliman, das ist natürlich das Problem. Wir sehen alle scheiße aus gegen Finn Kliman, in jeder Hinsicht.
Ja, aber wie uncool. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo die irgendwann beschließen, lass uns alle baden gehen. Wir sind dann auf einem verfickten Schiff. Es ist Sommer. Wir haben gerade viel gearbeitet oder zumindest viel in die Kamera für Netflix gesprochen. Lass uns da ja auch jetzt runterspringen. Und natürlich ist, bevor Finn Kliman das überhaupt benennt, steht der, glaube ich, schon im Schlüpfer da und springt irgendwo hin. Und dann wollen aber auch alle, dass Olli Schulz hinterher springt. Und das ist so für mich ist das eine der unangenehmsten Szenen in der ganzen Doku, weil man Olli richtig ansieht, fuck, jetzt muss ich mit dem älteren weißen Körper im Schlüpfer hier stehen, neben all den jungen Finn Klimans und ich möchte nicht, weil ich keinen Bock habe und ich möchte auch meinen Körper nicht zeigen und ich möchte auch nicht in die braune Plörre. Und das ist so hart zu sehen, wie der nicht über seinen Schatten springen kann.
Wobei, da fällt mir gerade ein, vielleicht ist ein Grund, warum ich den dann auch so unsympathisch finde, weil ich das Gefühl habe, das wäre ich auch. Ich würde da auch stehen, ich würde mich auch die ganze Zeit bitten lassen und sagen, nee, ach, will ich jetzt, nee, will ich aber wirklich nicht. Auch, okay, wenn du wettest, wenn du mir Geld gibst, nein, eigentlich will ich das nicht. Und da bin ich leider Olli Schulz.
Ja, es ist eine undankbare Situation. Es ist halt klassischer Peer-Pressure-Problematik. Aber das weiß man doch auch vorher. In dem Moment, in dem das anfängt, weißt du, fuck, das ist jetzt der Moment, wo ich es einfach... Da müssen wir jetzt alle durch. Du bist ja immer
das würde ich zu spät merken.
Naja, auch Olli Schulz hat es zu spät gemerkt.
Ja, ja. ja. Wer übrigens ganz toll ist, die liebe ich auch schon aus den Filmen, die Kliman sonst gemacht hat, die Freundin von
Franzi.
Kliman.
Die ist zauberhaft, ja. Ne?
Die ist genauso wie seine Frau. Ich glaube, seine Frau, die dann es mit ihm aushält, die muss halt 1000-mal toller sein als alle.
Ja, und die hat Hornhaut.
Und Patente. Die hat Hornhaut, die muss aushalten können, die muss aber auch gelegentlich das schaffen, ihn mal in so eine Richtung zu schubsen und so sagen, nein, die Hand legst du jetzt nicht in das offene Feuer, okay, einen Finger darfst du und so. Also die ist super.
Da hast du aber recht, die Storys von dem verraten viel mehr, wie viel die arme Frau auszuhalten hat. Es gibt ja so viele Momente, wo man, keine Ahnung, Finn Kliman wacht auf, hat das Handy dabei, springt mit einem doppelten Rittberger nackt die Treppe runter, landet auf dem Klavier und spielt 3 Beatles-Songs rückwärts. Und dann sieht man immer nur die Franzi im Hintergrund stehen, während Finn Kliman an ihr vorbeifliegt, wie sie sehr, sehr ruhig gerade Blumen gießt oder den Hund streichelt oder so. Und das sind immer die Momente, wo ich denke, alter Falter, die Frau braucht einen Preis. Andererseits hat sie halt auch den wirklich tollen Finn Kliman im Bett, muss man jetzt auch mal so sagen. Nicht lange wahrscheinlich und wahrscheinlich nie alleine. Ich wette, Finn Kliman ist ein Typ, der will immer alles in der Gruppe machen. Komm, wir holen auch den Brian dazu. Es gibt Abendbrot. Hey, wo sind die Leute vom Hof? Ich wette, Finn Kliman sieht man nie alleine. Ich wette, Franzi hat Finn Kliman noch nie alleine gesehen. Franzi, wenn du zuhörst, könntest du ganz kurz auf dem AB sprechen, ob du jemals schon mal Finn Kliman komplett alleine gesehen hast? Wäre mir wichtig zu wissen.
Doch, sonst wird die das nicht aushalten.
Ja,
der hat, weil wir ja schon rausgefunden haben, dass der alles kann, kann der bestimmt auch da Sachen gut.
Wobei er kann alles zu 70%, so wie das ein guter Kuttner kann. Klassisches Kuttner-Talent, alles können, so ein bisschen.
Ja.
Ich würde gerne noch kurz über den Max reden, weil ich den ganz toll finde. Der ist eigentlich der geheime Gewinner, der Bootsbauer Max von dieser Doku. Den haben die sich ja eingekauft am Anfang, weil sie dachten, ach Kike, wird ein bisschen komplizierter, als sie dachten, scheint ja nächsten Bootsbauer dabei zu haben und haben den, glaube ich, so über irgendwelche Koneggis und haben den auch, was mir gut gefällt, nach Bauchgefühl eingestellt und nicht nach Lebenslauf. Und der ist dann da auch relativ überfordert von, so ein zarter, junger, blond gelockter, toller Typ, der dann aber, glaube ich, in den Jahren wirklich so ein bisschen das Ruder übernimmt. Und ich habe den hardcore lieb. Ich möchte, dass der eine eigene Bootssendung hat. Wie zauberhaft der ist und wie schwer dem das fällt zu sagen, Alter, wir müssen hier eigentlich wirklich alles, so, der ist ja auch immer kurz davor zu sagen, lass uns das Boot wegschmeißen und ein neues kaufen, traut sich dann aber auch zurecht nicht.
Oh. Ja, und der irgendwann fängt er auch an, den Kontra zu geben. Das ist, und sich diesen Bullshit nicht mehr anzuhören, wenn dann Finn wieder kommt und sagt so, oh Gott, aber der Lack hat jetzt irgendwie 8000 Euro gekostet. Und dann steht er so, ja, musst du dir halt ein kleineres Boot kaufen, wenn dir das jetzt so viel Lack ist hier irgendwie, um das zu renovieren. Der ist wirklich toll. Wie gesagt, ich habe trotzdem am Ende das Gefühl, selbst ganz am Schluss bei der Feier, wo das Boot fertig ist, steht er daneben wie so ein wievieltes Rad am Wagen auch immer. Aber der ist toll. Ich teile total deine Begeisterung. Also
er sagt ja sogar am Schluss, das fand ich auch ganz geil, am Schluss gibt's ja dann, als das Boot fertig ist und so, und dann gibt's so eine Mini-Rede und dann stehen Finn und Olli, glaube ich, davor den anderen Arbeitern oder ein Teil von den Arbeitern, weil ja Corona ist, und sagt irgendwie hier, und das ist wie so ein richtiges Kind, was wir zwei auf die Welt, und nicht wir zwei, wir auf die Welt gebracht haben. Und dann meckert Max so aus dem Hintergrund, ja, nur, dass ihr das Kind relativ oft alleine gelassen habt. Ach, das war auch so ein toller Moment. Das musst du dich auch erstmal trauen, in so einem Moment nochmal zu sagen, ja, ihr seid schon ziemlich cool, aber wollen wir nochmal kurz überlegen, wer gearbeitet hat?
Er spricht aber auch ein bisschen gegen die Sozialkompetenz der beiden, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, weil bis dahin hätte man es vielleicht auch schon mal merken können.
Wobei ich will nur vorsichtshalber, man steckt ja nicht dahinter. Ich weiß nicht, vielleicht ist der ein Deal auch nicht gewesen, dass man tatsächlich arbeitet, sondern vielleicht ist der Deal, wir drehen da immer dienstags und arbeiten auch was, aber Fakt ist, die finanzieren halt das Boot. Das ist
ja aber gut. Ich meine gar nicht den Deal, sondern ich meine, wenn du dann da stehst und feierst, das Boot ist fertig geworden und du stehst zu dritt auf der Bühne und zwei Typen, die ganze Zeit sich produzieren sich auch dann noch die ganze Zeit, anstatt sofort als erstes zu sagen, so Leute, bevor wir hier anfangen, der eine Mensch, der es wirklich ermöglicht hat, dass wir überhaupt stehen können, ist der Max. Alle mal round of applause. Das hätte man schon machen können.
Also, ja, da muss auch einiges, da war auch ein bisschen was schief. Ganz am Ende entschuldigt sich ja Finn nahezu bei Max für Olli und sagt hier, dass der ist auch dankbar. Man merkt ihm das nur nicht so an. Aber so ist Olli Schulz halt auch nicht. Also den habe ich halt, das ist ja auch von so einem riesigen Streit da, ne? Die Rede von so, also die zeigen ja auch so SMS, die vermutlich dann echt sind. Und da geht's schon ganz schön unter die Gürtellinie. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die Olli Schulz ab und zu mal passiert, um es freundlich zu sagen.
Die haben sich, glaube ich, auch ernsthaft gehasst zwischendurch.
Mag ich aber daran. Also generell ist die auch, um nochmal, also es ist eine hübsche Vorher-Nachher-Sendung auch. Ich finde, es hat auch alles, was man, ne, was das bedienen soll, dieses aus nichts machen wir, aus Scheiße machen wir Gold. Das funktioniert irgendwie ganz gut und das ist irgendwie auch cool gefilmt. Aber ich mag, dass es viel Platz für diesen persönlichen Zwist gibt. Also, dass sie den nicht nur so nebenbei erklären und außerdem haben wir ganz schön Stress gehabt, sondern dass das irgendwie auch Teil der Geschichte ist. Und dass man den tatsächlich zugucken kann beim erst aufgeregt sein, du bist der coole Finn Kliemann, du bist der coole Olli Schulz, wir haben ein cooles Boot. Und am Ende denken beide halt nur noch in Stinkefingern. Was ich irgendwie geil finde. Christoph meinte, irgendwann heißt das Ding dann Surviving Olli Schulz. So als den, weißt du, weil so jeder unterm Strich ein Problem hatte mit dem. Gute Doku-Idee, vielleicht mache ich das.
Was wirklich ein bisschen weird ist und weird bleibt, finde ich, ist deren Verhältnis überhaupt zu dem Boot und zu Gunter Gabriel, was ja so nie richtig geklärt wird. Ich finde, auf eine Art gönne ich denen das auch, dass das so schief gegangen ist, weil die halt so planlos da reingegangen sind und nicht wirklich, Finn kennt auch nicht so richtig jetzt die Musik von Gunter Gabriel und die haben das irgendwie, glaube ich, so als eine geile PR-Nummer auch gedacht.
Ja,
das ist und Gunter Gabriel ist ihnen egal.
Ja.
Und auf eine Art, man kann gegen Gunter Gabriel auch ganz viel sagen, aber auf eine Art habe ich gedacht, so, nee, Leute, jetzt nehmt das schon irgendwie ernst. Auch da gibt es schöne Humormomente, wo die das dann auch selber kommunizieren, selber kommentieren, was sie da machen und sagen das am Ende. Alles, was von Gunter Gabriel übrig geblieben ist, ist ein bisschen Sperma in den Ecken. Das fand ich irgendwie interessant, oder sagen wir mal ambivalent, also so deren Verhältnis zu dem Ganzen, warum haben die überhaupt eine Beziehung zu dem Boden? Weil natürlich hätten die im Nachhinein betrachtet einfach fucking Boot bauen können
für weniger Geld. Das ist ja jetzt auch so ein klassischer Bild-Zeitungshumor. Ich glaube, das war doch sogar in der Bild-Zeitung die Anzeige, sagt Olli. Allein da fängt es ja schon an. Ja, aber wer liest denn die Bild-Zeitung, liest denn da eine Anzeige? Also allein der Anfang davon ist ja schon grundsätzlich falsch. Natürlich ist das dann eher so, das hat so ein bisschen was Oliver Pocherhaftes, finde ich, zu sagen, Gunter Gabriel, keine Ahnung, was er nochmal gemacht hat, aber Leute fanden den doof und uncool. Lass mal dessen Boot kaufen. So, und ein ganz bisschen auch im Zuge, dass meine Oma gestorben ist und so. Dieser Moment, in dem das da so leergeräumt und entrümpelt wird, das ist tatsächlich, da habe ich auch so ein ganz bisschen so einen Cringe-Moment gehabt. Also es ist auch schwer, das zu machen, denn du bist dennoch da, um das zu entrümpeln. Und entrümpeln bedeutet Sachen wegschmeißen. Und wir machen kein Gunter-Gabriel-Museum oder wenn, dann muss jemand kommen und das holen. Sprich, es wird raue Mengen privater Kram weggeschmissen. Ich meine, das ist immer noch das Bett von Gunter-Gabriel, neben dem die stehen und labern, wo der noch bis vor, keine Ahnung, wann der gestorben ist, 2 Jahren geschlafen hat. Und die Tochter ist am Anfang ja auch noch mit dabei und man läuft da so durch. Und ich fand es einen kurzen Moment von ambivalent, wie du sagst, wo man so weiß, die beiden Jungs haben Bock, da Fun zu machen und später Bands da drin zu haben. Und die Tochter ist dennoch immer noch im Haus ihres verstorbenen Vaters und rödelt da rum und so. Das fand ich so ein bisschen ambivalent daran.
Es gibt doch übrigens dieses lustige, es ist, glaube ich, so ein philosophisches Dilemma. Ich glaube sogar am Beispiel vom Boot, weil bei Booten ja immer ganz viele Teile im Laufe des Lebens ausgetauscht werden. Mhm. Wenn irgendwann an einem Boot alle Ursprungsteile ausgetauscht sind, ist es immer noch dasselbe Boot?
Es ist so, wenn man vom Menschen ausgeht, denn der Mensch ist alle 7 Jahre neu, habe ich mal irgendwo gelesen. Also Zellen erneuern sich ja auch immer und das braucht 7 Jahre, bis wohl jede Zelle im Körper eine andere ist. Also jetzt schon sind wir nicht mehr die gleichen Zellen wie vor ein paar Jahren. Insofern, und wir sind immer noch ein Boot. Also ist auch ein Boot immer noch ein Boot, wenn alle Zellen ausgetauscht sind.
Bin überzeugt. Eine Frage habe ich noch. Glaubst du, sie hätten das auch durchgezogen, wenn sie es nicht an Netflix verkauft hätten? Also wenn das nicht auch ein Filmprojekt gewesen wäre?
Man weiß ja nicht, wann die, ich war zwischendurch nicht sicher, ob die vielleicht erstmal einfach dachten, komm, wir machen das mit dem Boot und filmen uns auch dabei und gucken dann, ob wir es jemand verkauft kriegen. Ich weiß nicht, ob das so war, dass...
Habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt.
Keine Ahnung, zwischendurch werden die schon sehr, also das finde ich auch jetzt, um nochmal so von Finn und Olli wieder wegzugehen und das abzuschließen, ich finde es eine wirklich gute Doku. Ich hatte vor, das zu hassen oder ich hatte Angst, dass ich es hasse aus Gründen von Missgunst und Neid und ich bin nur neidisch, nicht missgünstig, also ein bisschen vielleicht, aber weil das ist was hätte ich auch wahnsinnig gern gemacht. Ich liebe sowas. Ich bin eh hart eingeschnappt, dass Baumärkte mir nicht raue Mengen Kohle in den Rachen werfen für meine eigenen 70%.
Haben wir nicht alleine in diesem Podcast schon mehrmals auf deine große Bereitschaft?
Ja, und Geld, hast du das Gefühl, dass das geholfen hat? Hast du das Gefühl, ich habe einen geilen Baumarkt-Werbedeal? Oder so eine Hausboot-Sendung auf Netflix, wo man mal mit einem Schweißbrenner seine 70% zeigen kann? Hast du das Gefühl, dass das funktioniert hat, Stefan?
Nee.
Und? Hab ich nicht. Denkst du nicht, dass ich dann vielleicht nochmal sagen sollte, Baumärkte dieser Welt, ich bin eine Frau, Stichwort Frauenquote, und ich kann mir auch gut wehtun an Werkzeugen?
Das wäre, ja.
Ne? Aber es gab einen Moment, es gibt einen wirklich, fast wären alle gestorben in der Doku-Moment. Den wollen wir nicht spoilern, ne? Aber selbst ich dachte kurz,
Das passiert aber auch in den YouTube-Videos von Finn, also zumindest in alten, stirbt zumindest er immer pro Folge mindestens einmal.
Ja, aber in dem da, das war ein sehr großer Stil, in dem da gestorben worden wäre, wenn da gestorben worden wäre.
Aber es ist auch als Heimwerker und Schweißer-Doku ist es irgendwie ganz schön mit irgendwelchen wunderbar verzweifelnden Hafenmeistern.
Ja, genau.
Der irgendwie ziemlich am Anfang ist, gibt so einen Bootsexperten, der so Sachen sagt wie, ja, das hier ist Mistkram und da vorne wird es noch mistiger. Und die wirklich einfach so sehr schön auch im kompletten Nicht finnhaftig sein, sondern einfach sich da grummelnd vor so ein Boot zu stellen und sagen, das ist alles scheiße und ihr seid Idioten.
Ja, wobei der gleiche Typ hat doch auch mit so einer Mischung aus Stolz und Trauer in der Stimme gesagt, du erinnerst mich ein bisschen an meinen Sohn. Und das war nicht nur so ein ich liebe dich sehr, sondern Alter, reiß dich mal zusammen, wasch dir die Hände und setz dich an den Armbrutstisch.
Ja.
Ich finde, das ist eine sehr gute Doku. Ich war sicher, ich würde es kacke finden und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass ich es gut finde und deswegen kacke finde, aber nichts davon ist eingetroffen. Ich finde es eine sehr sehenswerte Doku aus allen Gründen. Ich finde es übrigens auch wirklich schön gefilmt. Ich finde die Musik schön. Wahrscheinlich haben die Musik selber gemacht, oder? Macht man Musik selber, wenn man Musiker ist und eine Doku hat?
Ja, aber die hatten jemand im Abspann, stand jemand, aber ja, die werden schon wissen, ja, wie man sowas
macht. Und ich mag auch die Art, wie es gefilmt ist, denn es ist sehr schön gefilmt, aber nicht zu Netflixig. Weißt du, was ich meine? Ab und zu mal so ein Rad in einer Nahaufnahme, wenn was gezogen, geschoben wird, aber nicht so sehr, dass man denkt, gleich kommt noch eine Timeline und Making a Murderer und ein Anwalt oder so.
Das stimmt, sie machen wenig Quatsch drumherum. Sie haben sehr schön inszeniert, wie sie so einblenden, so animiert, in wie vielen Monat wir jetzt sind. Mhm. Aber was ich auch immer mag, ja, aber Timelines, ich mag das halt auch, wenn es nicht überfrachtet ist damit. Und das machen sie wirklich ganz wenig. Und sie haben so an manchen Stellen sehr schöne kommentierende Rückblenden. Aber auch die sind so ganz ohne mhm. Drama. Also wenn sie jetzt am Ende die Farbe wieder auftragen und man sieht frühere Diskussionen über die Farbe. Nee, es ist schön, es ist auch einfach nette Unterhaltung und man kann nebenbei ganz gut Olli Schulz unsympathisch finden. Das ist schade.
So würde ich das nie sagen, Stefan.
Das schadet nicht.
Das schadet nicht. Ja, also guckt euch das ruhig an. Das ist nett. Und aber ich will auch nochmal sagen, dass es auch einen sehr stresst. Mich hat das ganze Scheitern, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir genug darüber gesprochen, wie viel gescheitert wird da drin, denn es haut ja im Grunde nie irgendwas hin. Und das fängt ein bisschen, also das stresst mich zwischendurch in einem ausreichenden Maße, möchte ich sagen.
Das Clevere an Finn ist natürlich, dass er auch das gleich wieder reflektiert. Ich mag diese Szene, wo irgendwann sie feststellen, dass der Lack nochmal komplett ab muss und dann sitzt Finn Kliman vor der Kamera und sagt, ich dachte, wir hätten 1000 Trilliarden Probleme, aber das nicht mehr. Und fügt dann doch so, wäre geil, wenn jetzt in dem Moment hinter mir das Heck abbrechen würde. Ja. Und es ist wirklich, also der ist halt clever, der weiß natürlich genau, wie man das tut. Das ist natürlich der andere Vorteil gegenüber Olli Schulz, also dass der nicht nur diesen Charme hat, sondern immer gleich so eine Ebene mitdenkt. Wie sehe ich jetzt gerade im Fernsehen aus? Ich glaube, das ist vielleicht sogar auch noch ein großes Talent von ihm, so zu tun, dass man denkt, er wäre jetzt natürlich vor der Kamera. Aber vielleicht ist er auch einfach sehr kalkuliert vor der Kamera. Ist egal.
Ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich kann mich da sehr reinfühlen. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, I know you. Also wie so eine männliche Variante von mir. Es ist ja am Ende so ein bisschen egal. Hauptsache, du bist authentisch genug, als dass die Leute dir das glauben. Also allein der Moment, wo er sagt, boah, hier macht jeder irgendeinen Scheiß. Was ist denn das für eine Baustelle? Bis mir einfällt, ist meine Baustelle. Also für solche Sätze und das trifft es ja. Aber ich finde den schon ganz schön super. Auch superer, als ich gerne möchte, ehrlich gesagt, weil er mich auch wahnsinnig macht gleichzeitig.
Ich sträub mich auch dagegen. Ich will den überhaupt nicht gut finden.
Ja, der soll jetzt mal Pause machen, dass man auch mal die Chance hat, andere Leute gut zu finden, die nicht so anstrengend sind.
Ja, ja. Naja.
So schön, so viel gesprochen.
Ja, und viel weniger gehasst, als ich erwartet hatte. Gibt es hier eigentlich irgendeine gemeinsame Geschichte mit dir und Olli Schulz? Müssen wir so einen Transparenzhinweis machen? Übrigens, Sarah Kuttner hat vor 17 Jahren mit ihm mal geschlafen.
Nein. Wir waren sehr lange beim gleichen Management, bis mein Management gesagt hat, ich möchte nur noch den Olli Schulz haben, nicht mehr die Sarah Kuttner. Was für Olli, glaube ich, ein befreiender Moment war. Ich weiß nur, dass regelmäßig im Fest- und Flauschig-Podcast wahlweise ich oder du doof gefunden werden. Auch manchmal, glaube ich.
Warum denn ich?
Wenn du mich nicht genug doof findest, glaube ich. Ich glaube, so funktioniert das. Wenn ich nicht genug von dir auf die Mütze kriege, finden die dich auch doof. Ich glaube, der mag mich nicht, was absurd ist, weil wir, glaube ich, irgendwie tief drin sehr wohl ähnliche Menschen sind, aber irgendwie finden wir uns doof. Das zur Transparenz.
Ja, aber wenn man sich gegenseitig doof findet, ist das ja total fair.
Ja, wo ich weiß, ja, stimmt eigentlich fair enough. Ja.
Ich finde den doof, aber ich möchte von dem eigentlich gerne gemocht werden.
Und das habe ich aufgegeben. So bin ich eigentlich auch, dass ich denke, ich finde den doof, aber es wäre cool, wenn der mich lieb findet. Aber so jetzt, so ein super cooler Mensch ist der jetzt in meiner Privatwelt auch nicht, dass ich denke, der muss mich lieb haben.
Wir kennen den auch gar nicht.
Plus, der kommt auch immer zu spät. Stell dir vor, wir wären befreundet. Ja. Und dann würde ich sagen, Olli, lass mal endlich was essen gehen miteinander. Und dann würde der sagen, ja klar, und dann kommt er nicht. Und dann ist er am Bootstag nicht da, wenn ich Bootstag habe. Ist ja immer dienstags. Das ist nichts für mich.
Ja.
So, ich will mit der Franzi befreundet sein. Von allen Leuten, die wir gesehen haben, möchte ich gerne, dass die Franzi meine Freundin ist. Weil die könnte auch mich ein bisschen runterbringen.
Ja, stimmt, die könnte mit dir umgehen.
Ja. Hey, es ist nicht so schwer, mit mir umzugehen. Wir könnten Freundinnen sein und zusammen mit Finn umgehen. Ja, so, ich könnte ihr helfen, mit Finn umzugehen.
Das ist so, ich glaube, so
Franzi,
läuft das nicht. Ich glaube, das ist
Freundin sein.
Das ist der sicherste Weg, nicht die Freundin von Franzi zu werden.
Nein, nicht auf die Art umzugehen. Nein, so meinte ich es wirklich nicht. Eher, wenn der Finn morgens wieder kreischend die Treppe runterfliegt, um im Schlagzeug nochmal die Bassdrum nachzulöten oder so. Dann, dass man dann sagt, Finn, erstmal Frühstück. Sowas. Ich mache da mit der Franzi was. Franzi und ich machen die Doku Surviving Finn Kliman.
Buchen wir demnächst mal das Hausboot? Wenn man sowas wieder kann.
Ich wollte wissen, wie teuer das ist. Ich habe vorhin nochmal schnell auf die Internetseite geguckt, wo absurderweise das Hausboot von Olli Schulz und Finn Kliman steht. Also Olli Schulz ist der Erste, wird namentlich als Erster genannt. Was weder alphabetisch Sinn macht, noch, ich hatte kurz überlegt, ob das so eine alphabetische Geschichte ist. Finn Kliman ist beides vor Olli Schulz mit einem Buchstaben, richtig? A, B, C, D. Ja, und ich weiß nicht, ob sie es nach Prominent. Also wie wird entschieden, welcher Name zuerst da steht?
Wer den besseren Manager hat.
Wäre ich mal geblieben bei dem Management, ne? Ja, ach nee, die wollten mich ja nicht. So, sind wir damit jetzt durch oder wollen wir noch dazu was sagen?
Nein.
Nee, ne?
Nein, wir haben viel zu viel
gesagt. Ja, ich muss auch noch nach Köln fliegen.
Wir selber, haben keine selber Zeit. Selber gucken, haben es alles durchgespoilert und
stimmt, gar nichts mehr. Wollen wir weitermachen mit Taskmaster?
Nee, lass mal jetzt erst über die, ich würde gerne die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten, wie du wohl Taskmaster findest, was mich wirklich interessiert. Mhm. Jetzt reden wir dann lieber kurz über die B-Schwestern. Also, möchtest du, ja, es war gar nicht so richtig Auftragshass. Möchtest du, wolltest du es nochmal hören, was wir denn, warum wir das angeguckt haben?
Ja, mach nochmal an.
Ich bin jetzt aus Düren. Ich möchte euch nicht nur eine Serie, aber gleich einen ganzen Sender empfehlen. Das ist Home & Garden TV. Da kann man so 24/7 ziemlich eindimensionalen Menschen beim Scheitern zuschauen, während ihr Haus renoviert wird. Das ist nicht so shiny wie bei Netflix. Da stehen die Häuser eher so in Utah, Nebraska und so, sind budgettechnisch eher näher am Bürger, wenn man das so sagen kann. Also ganz ohne West Wing-Optik. Die Kandidaten heißen meistens Michael und Jane und sind so herrlich eindimensional. Das Schlimmste sind aber die Renovierer, die geschmacksmäßig super fragwürdig sind und auch gern mal Beton über das Asbest im Boden schütten. Dabei möchte ich hervorheben die Sendungen Die Beetschwestern, Tiny House Klein aber Oho und Neuer Glanz für alte Häuser. Alle Sendungen sind garantiert mit unvorstellbar schlampiger deutscher Synchronisation.
Ich hatte, als ich das jetzt vorhin nochmal angehört hatte, sofort wieder ein schlechtes Gewissen, weil wir von all dem natürlich nur einen winzigen Teil uns jetzt angeguckt haben.
Ja, na, aber sollen wir jetzt den ganzen Sender fertig gucken? Das war ja auch nicht sein Plan. Wir haben jetzt die Beetschwestern geguckt und wir haben uns daraus das ausgepickt.
Genau. Wir haben eine Folge, die aktuelle Folge von den Beetschwestern geguckt. Wie hieß die nochmal? Rost und irgendwas. Rost und...
Keine Ahnung.
Rost und Moria. Soll ich kurz sagen, was es ist? Also es entpuppt sich als polnische Vorher-Nachher-Doku. Olga und Isa, die waren Schwestern, ne?
Ja.
Oder sind es noch?
Ja, immer noch.
Olga und Isa sind Landschaftsgärtner und...
Landschaftsarchitekten heißt das.
LandschaftsarchitektInnen. Und
wobei, stopp, die beiden sind Landschaftsarchitektinnen ohne dazwischen.
Ja, das war jetzt einfach so ein... Man kann auch mal ein...
Nee, das war genau an der Stelle vom Gendersternchen. Und wenn zwei Frauen Landschaftsarchitektinnen sind, dann sind die Architektinnen ohne...
Okay. Und die sind stolz darauf, dass sie jedes Gartenproblem innerhalb von 3 Tagen lösen, zusammen mit 3 unfähigen Handwerkern.
Die alle Lukascheißig.
Genau. Lukascheißig.
Lukascheißen. Entschuldigung, es ist Montag.
Sarah, komm, wir machen das alles nochmal neu. Wir schmeißen das weg und nein. So. Und das heißt, es ist einfach die klassische Vorher-Nachher-Geschichte. Familie, also die Folge, die wir gesehen haben, ist eine Familie, die sich ein kleines Häuschen gekauft hat, wo vor dem Haus ein sehr, sehr, sehr kleiner, rumpeliger, ungepflegter Vorgarten ist, wo so ein paar, wo die Mülltonne drin stehen muss und wo so ein paar Fahrräder abgestellt sind und sonst ist da einfach nur Schrott. Da war wohl Beton oder was, da liegen Kabel drunter und die sagen, also da müssten nochmal Olga und Isa, wenn die da mal kommen könnten und was Schönes draus machen. Und dann kommen Olga und Isa und gucken sich das an und sagen, also hier könnten wir was Schönes draus machen.
In 3 Tagen
und machen irgendwie eine Zeichnung und sagen, also passend zur grauen Farbe des Hauses würden wir das hier grau streichen. Wir hätten hier nochmal ein Grau für den Zaun und das würde dann gut passen zu den grauen Platten. Und dann kommen diese 3 Handwerker und bauen das alles und am Ende kommt die Familie zurück und sagt, es ist toll.
Ja, der Klassiker eigentlich. Tatsächlich die klassische Hausumwandlungssendung.
Und tatsächlich auf so einem Niveau von... tatsächlich wirklich ein kleines Haus, sehr, sehr kleiner Vorgarten, überschaubare Aufgabe. Es geht nicht darum, jetzt so einen Golfplatz irgendwie zu
gestalten. Das ist auch deren Ding. Ich habe noch eine zweite Folge davon geguckt, die machen immer so polnische Vorstadt, sehr kleine, winzige Gärtchen. Deswegen glaube ich auch in 3 Tagen, sonst wäre das so glaube ich, auch nicht zu schaffen.
Wittler hat das auch immer in 3 Tagen.
Nein, die sind immer eine Woche weg und die haben viel mehr Menschen, teilweise sogar Autos.
Was für Autos?
Ja, so große Lieferwagen, wo Sachen angeliefert werden. Habe ich da nicht gesehen. Ich war ganz glücklich, dass das polnisch ist. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil der Mann das ja auf dem Abi auch gar nicht gesagt hat. Und war wirklich richtig überrascht und dachte so, wie was? Eine polnische Home-Vorher-Nachher-Sendung. Und fand das total zauberhaft. Also mir ist gar nichts, also außer, ehrlich gesagt, in diese Folge war wirklich sehr betonlastig. Und ein Teil von mir dachte, ach, die Polen. Dann haben die jetzt da also so einen Garten und dann wollen die den schön machen und dann machen die den mit Beton schön. Es ist wirklich ein sehr grauer Garten gewesen am Ende. Also klar, so wenig wie möglich Rasen. Bitte bleib uns weg mit den Blumen. Pfui, Natur. So, das ist in der zweiten Folge, wir haben uns da aus Versehen eine ungünstige gesucht, die aktuelle. In der zweiten Folge, die ich gesehen habe, es gibt mehr Grün und teilweise auch Pflanzen. So, aber die wollten ja unbedingt auf ihre Mülltonnen gucken und da auch noch die Fahrräder angucken. Das fand ich übrigens maximal ungünstig gelöst. Die machen also, da sind Mülltonnen, die sollen bitte so sein, dass man die nicht immer sieht, weil Mülltonnen sehen nicht so schön aus. Und dann bauen die da auch so eine Verkleidung mit einem Eingang, wie man da so drauf reinlaufen kann. Und der Eingang zeigt aber genau auf die neue Sitzbank, die sie auch bauen. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, aber wenn man auf dieser grauen, ans Haus angepassten Sitzbank sitzt, guckt man im Grunde genau in die Tür rein vom Mülleimer-Paradies, was ein bisschen ungünstig gelöst ist,
finde ich. Aber zum Glück kann auf größeren Teilen dieser Sitzbank ohnehin niemand sitzen, weil da drüber der komische Vorbau vom Haus ist.
Ja, stimmt. Vom grauen
also
Haus.
Ich fand auch da so schön diese graue Sitzbank, die da eigens mit grauer Lasur mehrfach und dann auch mit grauer Unterfarbe und nochmal graue Farbe zum Abschluss gestrichen wurde. Das sah wirklich ganz schön aus, aber man sah am Ende auch, was ich schon länger vermutet hatte beim Gucken, dass man da leider gar nicht sitzen kann. Außer man ist ungefähr 1,20 groß. Aber
da habe ich nicht drauf geachtet, dass da, jetzt will ich das nochmal angucken, ob das wirklich...
Ein Mann, der Vater konnte da sitzen, aber da war noch viel Bank neben ihm, aber kein...
Vielleicht haben die das mit den Kindern, vielleicht war das der Kinderplatz.
Ja.
Ist nicht fair für, wenn die wachsen, aber ein Jahr lang haben die da vielleicht Spaß dran. Ich kann auch nicht so richtig meckern, weil es irgendwie so das Übliche ist. Und ich kann noch nicht mal über die deutsche Synchronisierung meckern, weil man ja nicht weiß, was die eigentlich sagen. Wobei es wirklich ein paar Momente gab, wo ich dachte, na zumindest verkürzen sie stark, was da gesprochen wird. Denn was doch auch irgendwie angenehm ist, sind die beiden Schwestern. Denn die sind schon, die scheinen mir ganz, ganz lustig zu sein und sich auch, also die streiten sich auch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die machen auch so ein paar Witzchen, die dann aber nicht mit übersetzt werden. Also die deutsche Übersetzung ist schon fertig und danach wird noch augenscheinlich hochgradig amüsanter Polenkram geredet. Das finde ich so ein bisschen schade. Sonst finde ich...
Es gibt an der Stelle halt auch nochmal so diese Diskrepanz zwischen die Synchronisation, die halt jetzt nicht so lippensynchron ist, sondern es ist sowas, wo Leute einfach das nachsprechen.
Ja.
Und das wird dann aber halt gerne in so einem einfach so, ich lese jetzt hier, ich finde das sind durchaus professionelle Stimmen. Ich war ganz positiv überrascht da bei der Synchronisation. Das klingt professionell. Es klingt aber halt auch, wie man so sorgfältig Texte vom Blatt abliest. Mhm. Während du im Hintergrund die ganze Zeit die polnischen Schwestern sehr, sehr, sehr verwirrend. Die offensichtlich auch die ganze Zeit so Frotzeleien.
Das sage ich ja, genau. Und das aber alles nicht mit übersetzt und man denkt, hey, ich will wissen, worüber die reden, die scheinen Spaß zu haben.
Ich weiß aber gar nicht, ob die über irgendwas reden oder ob die sich einfach nur so anfrotzeln im Sinne von, jetzt hast du schon wieder das gesagt. Nee, aber du sollst das nicht sagen.
Ich finde das wertvoll.
Und auch mit den Handwerkern. Mit den Handwerkern gibt es auch so ein Beef, die sind anscheinend auch irgendwie nicht so. Es gibt also mehrmals dafür, dass das
super streng, kurz ist. Die sind super streng mit den Männern, stimmt's? Ja, aber das fand ich ganz geil.
Dafür, dass das nur 20 Minuten ist schon nach 5 Minuten zum ersten Mal, naja, da wollen wir mal gucken, wie weit die sind. Aha, nicht so weit.
Ja, aber das ist doch toll daran. Die sind in der anderen Folge, die ich gesehen habe, auch so. Die sind wie so zwei kleine Stränge mit imaginären Peitschen, müssen die Handwerker immer schon nach 5 Minuten. Die sind gerade erst aus dem Auto ausgestiegen und dann sagen die schon, wie, und jetzt ist hier noch gar nicht fertig betoniert oder was. Und alle Lukasche sind dann immer so,
Diese völlig bizarre, erinnerst du dich an diese wirklich bizarre rechte Winkeldiskussion, weil der, das kapiert
man aber
Zuschauer gar nicht, weil der Zaun nicht, oder hast du das kapiert?
Nee.
Du hast es
kapiert. Okay. Nee, tatsächlich nicht.
Wie der Zaun abschließt, der geht aber aufs Nachbargrundstück, aber wenn man jetzt den neuen Zaun, muss der auch aufs Nachbargrundstück oder muss der bündig enden mit der Hauswand oder sowas. Total verwirrend, man ahnt es gar nicht, macht aber richtig schlechte Laune, also denen da vor Ort.
Ja, und es wird sich auch wirklich ein paar Mal fast gestritten zwischen den Mädels. Also man weiß immer nicht, tun die nur so, aber es wirkt dann doch irgendwie authentisch genug, als dass man denkt, ihr geht euch gerade wirklich kurz auf den Sack, ne? Und dann lösen sie es aber wieder auf. Die kennen sich ja augenscheinlich schon eine Weile.
Konntest du dann mit den Blumentipps was anfangen? Weil ich war fast versucht, mir Notizen zu machen, was das für immergrüne Pflanzen
sind. Mir ging es genauso wie dir. Ich dachte, gut, dass einem nochmal jemand, weil ich bin sonst jemand, der so googelt, braucht wenig Wasser, muss man nicht mit spielen und so, und dann sagt einem das Internet ja nie was. Und habe ich tatsächlich, ich habe mir Riss Wispenhortensien gemerkt, das war aber aus einer anderen Folge, glaube ich.
Ich kenne das nur, weil du das gestern schon gesagt hast.
Ja, ich hatte dir das gestern schon erzählt. Das waren da, habe ich wirklich. Ich habe in Gedanken, weil ich dachte, eigentlich eine geile Idee, nur immer grüne Pflanzen zu pflanzen, wenn man immer da wohnt. In meinem Häuschen, wo ich bin, bin ich ja im Winter nicht und da sind aber im Winter auch keine Blätter, weshalb ich auch im Winter da nicht bin. Das ist ein Teufelskreis, ein kleiner. Ich bin da nicht, weil es da nicht so schön grün ist und. Ja, wäre es, naja. Ja, ich habe mir Tipps
gegeben. Pflanzen sind auch so uneigenständig.
Die Blätter abwerfen?
Na, überhaupt. Also naja, man muss dauernd.
Nicht alle augenscheinlich. Also die Rispenhortensie hat gute Bewertung bekommen auf im polnischen Amazon, dass sie wenig braucht und viel gibt, wie ich.
Ja, ja.
Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit, dass du jetzt auch lautlos lachst. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Ich bin dafür, dass wir bald
einen Videopodcast machen. Man nennt Sarah Kunde auch die Rispenhortensie unter den Fernsehmoderatorinnen.
Ah, oh, die Rispenhortensie. Oh. Fandst du es? Es tut mir ein bisschen leid, weil sie eigentlich trotzdem so eine Art Auftragshass war und ich nur dachte, ach, eine neue Gartensendung, gucke ich mal häufiger.
Ich fand das auch völlig okay. Wie gesagt, ich fand es anstrengend, diese Blablabla. Die haben sehr, sehr viel. Auch die Mutter von der Familie ist total quakig, quasselig. Und im Hintergrund, hinter dieser sehr normalen, anständigen, vorgelesen klingenden Synchronisation, hat man die ganze Blablabla. Das ist ein bisschen weird.
Ich kann das gut leiden.
Ja.
Weißt du,
ich fand das auch okay.
Ich finde verstörend, dass die zu zweit sind und zu zweit erklären die dem Publikum ja dann Sachen. Und weil die das, glaube ich, auch in so einen Konflikt stürzt, erklären die sich im Grunde gegenseitig die Sachen, die sie eigentlich dem Publikum. Ja, aber man so muss nicht, weil sie machen zur Hälfte reden sie oder so ein Drittel reden sie auch in die Kamera. Dann macht es immer Sinn und man denkt, die Rispenhortensie. Und dann ist ihnen das vielleicht zu merkwürdig und dann reden sie eben miteinander und erklären sich gegenseitig Sachen. Das finde ich eigenartig. Ich finde auch, wie die malen, doof. Ganz am Anfang dachte ich, man sitzt, also im klassischen deutschen, amerikanischen Vorher-Nachher-Fernsehen sagt ja dann immer die Stimme, hier die Fahrradecke wollen wir so und so machen. Und dann gibt es direkt so eine Animation und man sieht, so soll die aussehen. Und die beiden Mädels setzen sich aber mit so einem DIN A4-Blatt Druckerpapier in den Garten und nehmen drei Farbstifte und malen das auf. Aber so, dass man das...
17 Farbstifte, ich dachte, du hättest sofort Farbstifte.
Oder 4 Farbstifte. Fakt ist, die malen und man denkt immer, na jetzt zeig mal aber die Animation und dann kommt aber gar nichts. Und dann habe ich wirklich beim ersten Mal gucken gedacht, oh, das kann doch nicht sein. Dann haben die Polen richtig so einen klassischen rassistischen Gedanken hatte ich. Haben die nicht genug Kohle, um sich so eine schöne Animation zu leisten? Deswegen muss die Frau das malen. Aber
und dann kam?
Exakt, als ich aufschreiben wollte, die haben noch nicht mal Animation, kam dann eine. Aber ich finde, dann kann man sich auch den Teil schenken, wo die Frau auf dem Blatt Papier malt. Weil da
sieht
man überhaupt
nichts. Das ist das Menschliche.
Ja, aber man sieht nichts. Ich verstehe gar nicht, warum die das machen. Man kann sich nichts vorstellen. Das stört mich sehr.
Das ist der menschliche Faktor. Und es gibt außerdem den Lukaschen draußen auf der anderen Seite vom Haus ein bisschen Zeit, da wenigstens eine Betonplatte
zu haben. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich machen die es auch deswegen. Ja. Ja. Also ich finde es ganz süß. Ich will aber mich mit Home and Garden TV auch noch mal mehr auseinandersetzen, fällt mir jetzt
gerade. Mach das mal. Ich hab das Gefühl, wir haben so ein bisschen am Hass vorbeigeguckt, weil das ist wirklich, wirklich völlig okay. Ich habe keine Ahnung, warum man das jetzt auch noch braucht, aber gut, wenn du Home and Garden TV hast, hast du auch wenig andere Chancen als Home and Garden TV. Sendungen zu machen. Also warum dann nicht
die? Plus jetzt wegen dem Auftragshass, das ist ja auch ein bisschen der Service daran, ne? Dass Leute sagen, das hier ist, glaube ich, wirklich nicht gut, bitte guckt ihr mit eurem professionell hassenden Auge da mal drauf. Und dass wir dann eben als Service sagen, richtig, du hast vollkommen recht, das ist furchtbar, wie zum Beispiel die Sache mit den Cake Pops, nur dass wir da eben nochmal konkreter hassen konnten, dass das Problem gar nicht die Cake Pops, sondern Janine Kunze sind, dass wir einfach auf eine professionellere Art detaillierter hassen. Und manchmal passiert es dann eben auch, dass eine Sache gar nicht schlimm war. Also schickt uns das ruhig weiter per E-Mail oder Anrufbeantworter, sagt uns Sachen, von denen ihr glaubt, dass wir die hassen sollten. Und
sag
dann entscheiden wir, ob das
so ist. Sag mal aus, wenn ich die Nummer vom Anrufbeantworter...
Oh Gott, 030 für Berlin, 4507 wie die Jeans, 54712.
030, oh Gott, jetzt rufen die Leute alle auf der Nummer an.
Ja, mal gucken, wer da rangeht.
Wir werden verklagt. 030 501 wie die Jeans, 54754. 030 501 wie die Jeans, 54754. Und das Motto ist, das Auge hasst mit.
Das Auge hasst mit.
Ihr könnt aber auch wegen anderen Sachen anrufen.
Ja.
Ja, sehr schön.
So.
Dann ist jetzt der große Moment gekommen,
wo wir über Taskmaster reden. Muss ich das dann jetzt zusammenfassen? Ja, ne?
Du? Willst du? Nö.
Nee, ich will nicht, aber ich dachte, ich bin dran. Weil
du
eben
wie du willst. Ich mache mal eine kurze Vorrede.
Gehe ich in der Zeit nochmal auf die Toilette?
weil ich es lustig finde, dass wir es geschafft haben, jetzt beide gestresst zu sein. Ich habe, weil ich diese Sendung über alles liebe und das ja auch schon mehrmals gesagt habe, habe ich gedacht, ich muss dir jetzt irgendwelche besonders guten Sendungen, Folgen schicken, das damit du es auf jeden Fall auch gut findest.
Ich war total gestresst und
hab mir wirklich einen halben Tag damit ruiniert, dass ich dachte, na ja, die Folge ist schon ganz, aber ich finde noch eine bessere. Und das Lustige ist, dass du gestern gesagt hast, auch du inzwischen ganz gestresst bist, weil du umgeben bist von diesen Erwartungen, dass diese ganzen Leute das lieben und du jetzt irgendwie das finden musst.
Ja, so also, sehr gestresst bin ich nicht, aber es ist, man kann ja davon ausgehen, dass wenn einem alle sagen, das ist das Beste auf der Welt, wie hoch sind die Chancen, dass ich auch glaube, dass das das Beste auf der Welt ist?
Nicht so hoch. Ja, dann sag mal, was es ist.
Ach so, jetzt muss ich es doch zusammenfassen.
Na, wie du willst.
Nehme ich an, ruhig, weil dich interessiert ja viel mehr, wie ich es finde, weil alle wissen schon, wie du es findest.
Ja, völlig richtig. Ja. Also Taskmaster ist eine britische Comedy-Serie, die man inzwischen komplett auf YouTube sich angucken kann. Lief ursprünglich auf einem kleinen Sender namens Dave und inzwischen auf Channel 4.
Es gibt einen kleinen Sender, Kubiker, der Dave heißt?
Ja, so ein Männersender. Klingt gut, ne?
Süß, ja. Herbert.
Naja, es gibt einen Radiosender, der Fritz heißt.
Ja, fair enough. Aber Dave als Fernsehsender, das ist schon speziell, finde ich. Spezieller als Fritz als Radiosender. Dave. Entschuldigung, mach einfach.
Fünf Komiker oder Moderatoren oder ähnliche, also fünf lustige Menschen, machen Aufgaben um die Wette. Die machen die aber alle einzeln. Das heißt, jeder sieht nicht, wie der andere die Aufgabe macht. Und das sind Aufgaben, die irgendwie teilweise irgendwie sehr banal sind. Ist so viel Melone, wie du kannst in einer Minute. Die manchmal kreativ sind, manchmal irgendwie so ein bisschen sportlich sind, aber die fast immer jetzt nicht so straightforward sind im Sinne von tatsächlich, was weiß ich, wer läuft jetzt am schnellsten diese 100 Meter.
Ja, eher so ein bisschen weird.
Und auch immer mit Möglichkeiten, vielleicht auf sehr unterschiedliche Weise diese Aufgabe zu erledigen. Und dann sitzen hinterher alle in so einer, ich glaube, es ist ein Theater, wo die sitzen, so sieht es zumindest aus. Und dann moderiert, also der Taskmaster ist Greg Davis, auch ein bekannter englischer Komiker, der dann Punkte gibt für jede Aufgabe, je nachdem, wie gut man es gemacht hat. Und Alex Horn ist der Assistent von ihm, der sich die ganze Sendung auch ausgeguckt hat. Und genau, das machen die. Es gibt diese Filme von den Aufgaben, die alle vorher erledigt haben. Und dann gibt es immer noch, die erste Aufgabe ist immer, dass jeder irgendwas mitbringen muss zu einem bestimmten Thema ins Studio. Und die letzte Aufgabe ist immer irgendein Wettbewerb. Genau. Und die letzte Aufgabe ist immer noch ein Studiospiel. Auch dauert, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert. Dreiviertel Stunde, ja, glaube ich.
Ja, dreiviertel Stunde. Ist dieser Alex auch irgendjemand, den man kennt?
Ja, also der ist jetzt nicht berühmt, aber ich kenne und liebe den schon lange. Und macht auch, ist auch so ein Komiker und macht so hat eine Band, The Horn, das ist irgendwie noch ein Witz mit Horn, weil es so ein Bläser, The Horn, fällt mir gar nicht ein. Ja.
Und die fünf, ich kenne jetzt die fünf Leute, welche Folge haben wir geguckt? Staffel 3, Folge 7?
ich hoffe, du hast Folge 1, Staffel 2 geguckt, Staffel 2, Folge 1.
Staffel 2, Folge 1. Ja, na, das war doch das mit der Kartoffel und so, ne?
Ja, das genau. Ja. Das war die Aufgabe, es ist so ein Golfplatzloch irgendwie aufgebaut und da drum ist so ein großer roter Teppich im Grunde.
Ja, mit
und
so 10 Metern Durchmesser vielleicht oder 7 oder so.
Genau, und die Aufgabe ist, die Kartoffel in das Loch zu befördern, ohne diesen roten Teppich zu betreten.
Genau. Also das wollte ich nur wissen, ob wir die gleiche Sache geguckt haben.
Ja.
Die war erstmal, um reinzukommen, diese fünf Komiker, ne? Da habe ich, das ist auch ganz toll, das Gefühl, die Hälfte von denen schon in tollen, und das stimmt, glaube ich, auch in tollen britischen oder australischen oder was auch immer Serien gesehen zu haben. Wir hatten die blonde Frau dabei, ne? Weil ich habe nämlich noch eine andere Folge geguckt aus einer anderen Staffel mit anderen Komikern, deswegen habe ich Angst, durcheinander zu geraten. Und war das nicht die Tante, wo ich immer sagte, dass die so Sex and the City mäßig, das ist so eine Mischung aus Sex and the City, die Diva, nee, wie hieß das?
The Duchess,
da hat die auch mitgespielt. Ne? Das ist mir auch erst super spät eingefallen. Also man hat das Gefühl, man kennt alle schon irgendwoher und mag alle irgendwoher. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich glaube, ich konnte es nicht hysterisch finden, einfach weil es schon erwartet wurde, von mir hysterisch zu finden. Aber es gibt nicht eine Sache, um es mal einfacher zu machen, die ich daran doof finde. Das ist tatsächlich eine wahnsinnig tolle Idee. Ich glaube, es wird vor allem, wäre das, hattest du nicht gesagt, dass es das schon mal in Deutsch gab? Oder hatte nicht irgendjemand das erzählt?
Sowohl als auch. Ich habe das schon mal erzählt, wir haben das auf dem Anrufbeantworter auch. Es gab mit Axel Schröder, der ist gar nicht Axel, Axel Schröder.
Oh, ja, verstehe. Weil ich glaube, das ist auch ganz viel so toll, weil es britisch ist, weil die Comedians und auch die Moderatoren so vollkommen undeutsch nicht denken, oh Gott, es ist eine Kamera an, lass uns so lustig sein, wie es nur geht, sondern man ist ja relativ oft in dem Moment außerhalb der Filmchen, wo man sieht, wie die ihre Aufgaben zu erledigen haben, ist man ja in diesem Studio, wo die dann eben aufgereiht nebeneinander sitzen und die zwei Moderatoren. Und das ist ja der Moment, der in deutschen Sendungen so furchtbar schief geht, weil dann jeder denkt, jetzt ist das Licht an, ich muss jetzt sehr witzig sein. Und alle Comedians machen das einfach nicht. Die sind witzig, aber wirklich sehr nachvollziehbar, spontan witzig und eben eher so, wie man also so Situationskomik. Man hat nicht das Gefühl, dass Teile des Programmes jetzt nochmal performt werden. Das allein liebe ich sehr, also die Unaufgeregtheit dann doch davon, dass keiner von denen denkt, ich muss dem Rest der Welt nochmal zeigen, warum ich so lustig bin. Die wissen einfach, dass sie sind und dass die anderen es auch wissen. Ich mag natürlich die Albernheit der Spiele und aber ich glaube, am liebsten mag ich, dass man den Leuten wirklich zuguckt, bei dem Moment zu sagen, hä? Also entweder hä? Oder eben, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich finde es wahnsinnig schwer, das zu besprechen anhand von den Beispielen. Aber lass uns doch mal bei diesem Kartoffelding bleiben. Du hast also quasi einen roten Teppich mit einem Durchmesser von, lass es 7-8 Metern sein. Nee, Radius, nee, Durchmesser. Und in der Mitte ist halt dieses Loch für die Kartoffel. Und natürlich ist die allererste Idee ist, naja, dann schmeiße ich die halt da rein, richtig? Wie hoch sind die Chancen, dass man trifft? Nicht so hoch. Und dann wirft also die Hälfte der Comedians die Kartoffel dahin, trifft das Loch nicht und merkt dann erst, wie komme ich jetzt wieder an die Kartoffel ran? So, und das ist unfassbar toll und auf wie viele verschiedene Ebenen, Arten die das machen, dass man sofort anfängt zu denken, okay, wie würde ich es machen? Man hat sofort immer bessere oder schlechtere Ideen. Und dann passiert auch noch so viel toller Zufallskram. Der beste Comedian von allen, der mit dem Bart, den ich natürlich heiß und lustig finde, mit dem Anzug und dem Bart und den Augen.
Aber nicht spoilern. Nicht spoilern. Nicht spoilern.
Okay, ich spoiler nicht, aber ich möchte zumindest den Satz spoilern, den er ab einem gewissen Punkt sagt. Und zwar sagt er, this might be the best thing I've ever done.
Und ach so, den Teil kannst du spoilern, dass er ist, ja, egal, ja, alles egal, ja.
Soll ich jetzt spoilern oder nicht?
Nein.
es ist tatsächlich sehr toll. Es ist nicht so hysterisch, weil es nicht so hysterisch sein kann, wie es in euren Köpfen ist. Ich habe noch zwei andere Folgen geguckt, die sind alle schön. Aber es steht und fällt natürlich dann doch mit der Idee, die Sache, die sie machen müssen. Ich habe noch eine Folge geguckt, dann werden die in so einen Raum geführt und da ist einfach ein Ei drin. Und die sagen, isst das Ei so schnell, wie es geht. Und du hast natürlich irgendwie die Möglichkeit, es stellt sich, also einer glaube ich, dass das gekocht ist und versucht es deswegen aufzumachen, stellt sich raus, es ist roh und funktioniert so nicht und jemand anders trinkt es eben einfach roh, wie es sich gehört und jemand anders macht eine 30-Minuten-Nummer draus und brät sich erstmal noch ein Schweinchen dazu und so. Also allein die Kreativität bei der Idee der Aufgaben und wie man die dann umsetzen will, macht einem wirklich Spaß und es macht einem wirklich auf die Art gute Laune, wie auch neulich uns jemand auf dem AB gesprochen hat. Von wegen, sie dachte, sie hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es so gut sein könne, aber es macht einem wie wirklich auf so eine Gilmore Girls Art das Herz warm und froh, weil es nicht hysterisch ist, weil es hübsch und albern und ernsthaft, authentisch, lustig ist. Ich mag, wie die Punkte trotzdem recht willkürlich vergeben werden, weil ja der Taskmaster entscheiden darf und man frotzelt auch da viel und sagt, nee, du sahst aber doof aus dabei. Wenn jemand beschissen hat, darf man dann zwischendurch auch mal abstimmen, ob das doch gilt oder nicht. Es ist so geil willkürlich, so geil, wir beschließen, so ist das Spiel. Und es geht ja auch nicht darum zu gewinnen, augenscheinlich, weil du gewinnst am Ende ja, glaube ich, auch nur den ganzen Scheiß, den die Leute am Anfang mitgebracht haben. Du spielst ja immer nur...
Na ganz am Schluss gewinnst du halt angeblich diese Trophäe.
Also in der Folge, die wir gesehen haben, ist ja das, was der Einsatz ist, wichtige Dokumente. Was auch schon mal eine tolle Idee ist, zumal mein allerliebster Lieblingstyp mit dem Bart, ist das der, tatsächlich seine Eheurkunde mitbringt. Ja. Und dann gilt es halt am Ende dieser Folge den ganzen Scheiß, den alle anderen mitgebracht haben, so Guinness-Buch der Rekorde, Zertifikate und so zu gewinnen. Und allein das finde ich so toll, dass es nicht um Geld geht, sondern um so Bullshit. Am Ende gehst du halt mit so einem getragenen T-Shirt von deinem Mitcomedian nach Hause. Super.
Also ich freue mich erstmal, dass es dir gefällt, weil ich habe gar nicht erwartet, dass du es hysterisch findest. mich freut, dass du es überhaupt magst, weil das ist ja sonst nicht dein Genre.
Ja, Games überhaupt nicht, aber eben nur deswegen, weil alle sonst aber immer so angestrengt sind und gewinnen wollen.
Ja, wobei an der Stelle will ich da nochmal widersprechen, aber erstmal freue ich mich bis dahin schon mal, das ist ja genau dieses Problem, wenn ich in diesen ganzen Staffeln ja immer schon mal für Taskmaster geschwärmt habe und wenn man es halt so erzählt, so 5 Comedians um die Wette, es klingt gar nicht so toll, wie es ist,
ja.
weil man diese ganzen Dinge erklären muss. Ich glaube schon, dass der Reiz auch daherkommt, dass die gewinnen wollen, dass die so einen Ehrgeiz haben. Und ich glaube, ein Reiz ist halt diese Mischung. Das sind alles oder fast alles professionelle Komiker. Das heißt, die wissen, wie man vor der Kamera lustig ist. Und gleichzeitig siehst du die aber in Situationen, wo du dann einfach auch sie siehst, wie die mit so einer Stresssituation, oh Gott, wie löse ich das jetzt? Was fällt mir da jetzt ein? Und ich finde diese Mischung aus, du lernst tatsächlich Leute auf eine Art kennen, weil die mit irgendwelchen Situationen überfordert sind und einfach als Menschen darauf jetzt reagieren müssen. Aber die sind gleichzeitig gut genug, um wann immer es sich anbietet, da eine Pointe rauszumachen und zu wissen, wenn ich jetzt besonders scheiße bin, ist es lustig. Wenn ich besonders gut bin, ist es lustig. Und wenn ich vielleicht auch gar nichts Besonderes bin, reicht es womöglich auch. Weil es ist ja auch nicht meine Show, die ich jetzt hier machen muss, sondern das machen ja dann andere. Ich finde es auf so vielen Ebenen so gut gelungen durch genau diese Mischung. Ich mag auch, also es ist schon, wie du sagst, diese Punktevergabe ist willkürlich. Der innere Monk in mir, ich hasse das ja, wenn Regeln nicht eingehalten werden. Und ich finde aber, diese Mischung funktioniert auch super, weil du halt auch nicht weißt, manchmal werden die Regeln ganz exakt eingehalten. Und dieses zu sagen, so, wir nehmen das ganz genau, außer wenn wir sagen, nee, es ist uns völlig egal, bricht halt so dieses ganze übliche Game-Show, die ganze Game-Show-Logik irgendwie, weil am Ende, ohne dass das jemand aussprechen muss oder ohne dass, genau wie du es gesagt hast, ohne dass jemand dauernd performen muss, aber am Ende ist so klar, wir machen das alles zur Unterhaltung.
Ja,
damit Leute, damit wir Spaß haben, ich finde, man merkt denen wirklich auch an, dass die selber Spaß haben.
Aber eben genau deswegen, weil alle da sitzen und warten, was jetzt passiert, weil alle die Filme der anderen auch nicht kennen und man darauf, wenn man ein guter, witziger Typ ist, ganz natürlich witzig reagieren kann. Ich würde so wahnsinnig gerne da mitmachen. Ohne Quatsch. Ich glaube, ich wäre sogar auch gut darin, also da mitzumachen und lustig zu sein.
Ich weiß, dass ich das nicht wäre.
Ich liebe auch, dass du gezwungen bist als Komiker, du kommst gar nicht drum herum, selbstkritisch zu sein, weil das ja oft so Sachen sind, die du auf Zeit machen musst. Du musst dich also oft entscheiden, einfach ganz schnell loszulegen oder dir eine Minute zu nehmen, um nachzudenken, um es gut zu machen. Und viele neigen dazu am Anfang erstmal wie mit der Kartoffel. Ich schmeiße erstmal, wir gucken mal, was danach passiert. Und diese Momente, in denen die Leute merken, oh Gott, ich war so wahnsinnig dumm gerade. Das ist auch so toll, dass sie sich das ja dann auch eingestehen. Es gibt ja noch eine Aufgabe in der Folge, die wir geguckt haben, da müssen die drei sehr, sehr große Bälle, wie diese Yoga-Bälle, wie heißen die, diese Gymnastikbälle, auf einen Berg hochbringen, da müssen die auch bleiben. Und die sind aber so groß, dass du nicht mit allen dreien hochrennen kannst und die sind aber so leicht, dass sie da oben dauernd wegfliegen. Und allein das ist so toll, wie die teilweise da alle einzeln hochrennen, Bälle hochmachen, die fallen wieder runter. Das ist wirklich wie so ein Lemminge-Ding.
Das reicht mir völlig. Es gibt da eine Szene, wo ein Ball einfach ganz langsam von da oben wieder runterrollt. Und das ist so sehr mein Humor. Ich brauche gar nicht mehr als das. Ich meine, da steckt auch viel Arbeit drin, weil es ist zusätzlich auch schön geschnitten. Es liegt schöne Musik drunter. Also die geben sich auch viel Mühe.
Ja.
Aber manchmal ist der Witz auch einfach diese ganz kleine Sache, die gerade auf schönste Art
schief geht. Aber auch mit den Menschen dazu. Ich erinnere mich an irgendeinen der Comedians, der so die ganze Zeit beim den Berg runterrennt, um den nächsten Ball zu holen und dabei immer wieder zurückguckt, ob der Ball bitte auch da oben bleibt und dann rutscht. Man fiebert auch so mit. Man ist immer so, nein, Achtung, der Ball, siehst du es denn nicht? Es ist wirklich, wirklich sehr unterhaltsam. Und wirklich, ich habe mehrfach laut gelacht auch. Also jetzt über diese Menschen, weil es aber auch meine Art von Humor ist. Ich glaube nach wie vor, dass das mit Deutschen und mit Amerikanern ging es vielleicht, wäre aber irgendwie anders. Und das Britische daran in all seiner Grundbritischhaftigkeit, ich glaube wirklich, dass die Engländer den Humor erfunden haben.
Es ist
wirklich ziemlich toll und es eignet sich auch genau dafür, wie das Mädchen uns auf dem AB gesprochen hat, dass einfach im Fall von schlechter Laune zwischendurch, man kann auch glotzen dabei und stricken und alles mögliche, man muss ja gar nicht immer hingucken.
Ja.
Es ist wirklich schön und ich freue mich wirklich, dass ich gezwungen wurde, das zu gucken, weil ich jetzt das Bedürfnis habe, das immer mal wieder zu gucken. Es ist, muss man vielleicht dazu noch sagen, das war mir nicht ganz klar, pro Staffel ist das ein gleichbleibendes Ensemble. Ich dachte erst, pro Folge gibt es immer andere Komiker, aber das ist pro Staffel sind es immer die 5 gleichen Typen. Und ich hatte in Staffel 1 reingeguckt in erste Folge, erste Staffel, einfach weil ich gucken wollte, Entwicklung, bla bla bla. Die sind was ganz Tolles, die steigen relativ steil ein. Da wird nicht ewig erklärt, was auch sehr deutsch ist, sondern so hier, zack, sind die Leute, hier sind die Aufgabe, Punkte gibt's keine, tschüss. Da haben mir die Comedians nicht ganz so gut gefallen.
Da war aber die tolle...
Mit den Locken und den Zähnen. Ja. Woher kenne ich die denn nochmal? War das?
Auch aus einer Sitcom, die wir geguckt haben.
Fleabag? Ist das eine Fleabag-Geschichte?
Nee, die kennen wir aus... Weiß ich nicht mehr. Aber wir haben drüber gesprochen. Wir haben über die ganze Serie von ihr gesprochen.
Da war ich aber enttäuscht eben. Ich dachte auch, ich sah die und dachte, dich kenne ich, dich finde ich gut. Und die war das, was nicht schlimm ist und was irgendwie auch typisch für die Sendung ist. Sie delivert nicht hart so Stand-up-Comedian-mäßig, was vielleicht auch gar nicht ist, das weiß ich nicht, sondern die ist auch still. Und es gibt auch oft übrigens Momente, wo Leute sagen, ich mache das nicht. Es tut mir leid, ich setze mich nicht auf ein Pferd.
Roisin Conaty oder so ähnlich. Die Leute schreien jetzt, alle unsere Hörerinnen und Hörer schreien jetzt gerade schon ihre Dieser-Empfangsgeräte an und wissen genau die Namen und wissen diese. Also bitte einfach fügt es hier ein, die entsprechenden.
Aber lasst es uns nicht wissen, wir werden es danach googeln. Ihr müsst es nicht auf dem RP sprechen.
Nein, das wäre total abwegig.
Ja. Da möchte ich zum Reinkommen eher die Staffel 2 als Staffel 1 empfehlen, aber unterm Strich guckt man sie irgendwann wahrscheinlich alle.
Deswegen habe ich das ja auch gesagt. Ich finde, es empfiehlt sich wirklich wegen Hysterizität auf verschiedenen Ebenen. Erste Folge von der zweiten Staffel. Mhm. Die sind inzwischen bei, aktuell läuft die 11. Staffel, die 10. Ja.
Krass.
Also man kann viel gucken davon.
Wie viele
sind alle auf YouTube? Doch, das ist von Staffel zu Staffel unterschiedlich. Ich glaube, zwischen 6 und 10 Folgen pro Staffel. Das ist schon sehr viel Stoff. Mhm. Die aktuellen Staffeln sind schwierig, weil sie halt unter Corona-Bedingungen aufgenommen wurden. Und es fehlt dann dieses Publikum im Studio. Mhm. Also bei den Aufgaben ist es wurscht, aber im Studio fehlt einfach diese unmittelbare Reaktion vom Publikum. Das haben sie dann irgendwie, das ist dann halt nachträglich. Ich glaube, sie haben es irgendwie vorgeführt und haben das dann aufgenommen. Mhm. Es ist trotzdem nicht das Gleiche. Also gerne mit den alten anfangen. Zwei Dinge wollte ich noch sagen. Manchmal haben diese Aufgaben so einen tollen Twist und ich wollte ein Beispiel nennen, weil es einfach auch sehr, sehr lustig ist. Da kommen sie in einen komplett dunklen Raum rein, da steht ein Tisch, ich weiß gar nicht, ob das eine Folge ist, die du gesehen hast, da steht ein Tisch und da drauf sind so Farben und die Aufgabe und so eine Staffelei. Und die Aufgabe ist, einen Regenbogen zu malen. Und es ist halt alles schwarz und du musst irgendwie rausfinden, in welchem Topf ist welche Farbe, damit du den Regenbogen richtig malst. Und von diesen 5 Teilnehmern kommt einer auf die Idee, sich umzudrehen. Und aus dem Zettel steht, sie dürfen nicht die Tür aufmachen, sodass dann Licht reinkäme. Und nur einer kommt auf die Idee, sich umzudrehen und sieht den Lichtschalter. Und der macht dann einfach das Licht an. Und sieht dann die Farben alle. Ich verrate jetzt nicht, warum er am Ende trotzdem nicht gewinnt, aber es ist häufiger halt auch so eingebaut, dass diese Aufgaben schon so einen Twist haben. Und eins wollte ich noch erzählen, weil das habe ich jetzt auch gerade erst gesehen in einem Interview mit Alex Horn, der sich das ausgedacht hat, wie der auf die Idee für die Show gekommen ist. Der hat, das ging vor dem, es gibt ja in Edinburgh dieses Festival, so Stand-up und Comedy und Kulturfestival und sowas, und der hat dafür ein Jahr sich ausgedacht, dass er ein Jahr lang irgendwie an 20 Komiker, die er kannte, pro Monat eine Aufgabe verschickt hat. Und die Show in Edinburgh war, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach, dass er das erzählte, was dann passiert ist, wie die das gelöst haben. Und eine Aufgabe war zum Beispiel, wer mir das meiste Geld schickt, gewinnt. Was so simpel und so lustig ist. Und irgendwie die meisten Leute haben einfach 2 Pfund oder sowas geschickt und einer hat 200 Pfund geschickt und hat gewonnen.
Ja.
Aber so allein diese total simple Idee, aber dann diese Psychologie, okay, was mache ich jetzt? Wie ernst nehme ich das? Wie wichtig ist mir das zu gewinnen? Fällt mir irgendein Quatsch ein oder sowas? Und das, wie gesagt, ist jetzt gar nicht in der Show, das ist nur die Genese der Show. Taskmaster ist ja
schön. Ja, das ist wirklich sehr schön. Ich habe noch nicht mal ein Aber. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Das freut mich.
Du sollst jetzt eine Hausaufgabe bekommen von mir.
Bitte. Ich habe ein Aber. Es ist auf YouTube laufen, alle 10 Sekunden läuft da Werbeunterbrechung bei mir. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an...
Bei uns gar nicht. Wir mussten nicht einmal den Knopf drücken, den vorwärts...
Habt ihr ein Premium-YouTube?
Ich habe YouTube Premium 1a.
Ah, okay.
Nee, ich habe kein Premium-YouTube, wirklich nicht. Also ich habe so viel Premium-Scheiß sonst. Ich mache doch nicht... YouTube, das ist wie BSR-Premium. Wobei, so oft wie die Mülltonnen voll sind, hätte ich ehrlich gesagt auch gern BSR Premium 1a. Ich hatte gar keine Werbung, noch nicht mal davor. Ich habe 3 Folgen geguckt, glaube ich.
Dann habe ich mein YouTube kaputt gemacht.
Ja, kann gut sein.
Na gut.
Jedenfalls danke dafür, ich möchte mir das mehrfach angucken, konnte ja auch keiner wissen. Dafür kriegst du jetzt eine Hausaufgabe, die ich ganz alleine gefunden habe. Beim Programmsuchen für mich selber bin ich an etwas vorbeigekommen auf TV Now. Ich dachte, du hast schon jetzt Angst. Und zwar Dangerous Moms, wenn Frauen aus dem Ruder laufen. Scheiße. Ist das das, was du für mich hast?
Nee. Nicht? Aber es klingt sehr lustig.
Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich fürchte, dass es noch viel schlimmer ist. Es ist Comedy. Es ist also fiktiv. Und deutsch.
Es ist fiktiv
und deutsch? Es ist fiktiv und deutsch. Tut mir leid. Oh, ich glaube, Gott, jetzt, da stand hatte, irgendwas mit Maya, Mutter.
Ich hatte eine schlimme amerikanische Doku.
Nee, ah, okay, es ist noch schlimmer.
Ich sag dir, was es ist. Okay. Mhm. Ich hätte für dich was Harmloses und was Interessantes.
Ja, sag mal, ich habe ja viel zu tun diese Woche. Ich nehme das, was schneller geht, glaube ich.
Oh ja, schneller geht. Dann guckst du dir einfach diese Woche mal die Folge von Germany's Next Topmodel an und sagst mir, wie das inzwischen so ist.
Was wären das andere gewesen?
Auf Vox gibt es nachmittags um 16 Uhr so eine Sendung, die heißt Wer macht schöner? Und ist so ein...
Wer macht?
So ein... Wer macht schöner? Nee, nicht wer macht.
Ja, aber, aber exakt das ist das Problem, jetzt schon das Problem an der Sendung. Wer macht schöner? Wie viel schöner kann die Wehrmacht noch werden?
Schönheitssalons machen um die Wette schön.
Ich finde beides geil.
Also irgendwie sowas wie Shopping Queen, wie
ich finde beides gut. Sag du, was du lieber von mir besprochen hast.
Mich würde wirklich interessieren, wie du Germany's Next Topmodel, weil das ist nicht in deinem Reality.
Nee, aber nur, weil das die einzige Sache ist, bisher, wo Christoph sich weigert mitzugucken, was süß ist von ihm, das weiß ich, denn das ist für die Frauen wahrscheinlich. Aber ich hatte schon einen Moment, wo ich es geguckt habe neben ihm und er ganz demonstrativ nicht hingeguckt hat, sondern gelötet hat oder irgendwas. Und dann konnte er aber nicht anders, als trotzdem von der Seite rüberschießen über irgendwas, was Heidi Klum gesagt hat. Also ich glaube, ein Teil guckt mit. Dann mache ich das gerne. Ich habe 2 Folgen erst gesehen und weiß überhaupt nicht. Ist das die Umstyling-Folge?
Nee, ich glaube, die sind schon weiter.
Also die Folge, die jetzt morgen... diesen Donnerstag kommt. Ja, kann ich. Genau. Kriege ich hin. Und du willst dann einfach generell, wie ist der Stand der Dinge? Was ist da gerade los? Wer ist die blonde Frau mit der Stimme?
Ist das noch so schlimm wie immer? Ist es anders schlimm? Mhm. Es ist ja auch unter Corona-Bedingungen.
Kann ich meine Hausaufgabe abgeben? Nee, ne? Weil ich so viel arbeiten muss, dass Christoph die Hausaufgabe machen würde? Das wäre auch cool, dass der so eine fiese... Nee, ich mache das. Ich habe auch Bock, das zu sehen. Es würde mich nur interessieren, wenn Christoph Germany's Next Topmodel gucken müsste...
Ja, aber der ist ja kein Profi, der ist ja nur mit einem Profi verheiratet. Also es ist ja,
das ist tut
jetzt so, als ob jeder hier das machen könnte, was wir hier machen. So Nein, ist es ja noch nicht.
Das ist wirklich nicht so. GNTM ist aufgeschrieben. Es war mir eine Ehre, Herr Niggemeier, und alle Leute, die zuhören. Es war auch mal
ganz schön, so eine normale Sendung mit dir zu machen.
Ist auch nicht so verraucht wie in dem Club. Das hat mich wirklich gestört, dass da viel geraucht wurde im Clubhaus. Echt,
ja, dass das auch noch geht.
Ja, ich rieche teilweise meine Klamotten auch noch danach. Aber das mit dem Rauchverbot im virtuellen Raum kommt bald. Hatte ich selber heute gelesen auf zeit.de. Ich möchte jetzt nach Hause gehen.
Der Witz war schon am Anfang eigentlich.
Ich habe selber gemerkt, ich dachte, ich kriege ihn noch gerettet. Tut mir leid, das selber war richtig unprofessionell. Auf einer Humorprofessionsebene war es eine schlanke 3 bis 4. Eine 4 von 10, es war schon eine 4 von 10, so schlecht war er auch nicht.
Ach so, von 10?
Ja, okay. Ja. Lass uns nochmal über Wer macht schöner reden. Ich habe direkt Bock, daraus auch eine Sendung zu machen. Wer macht schöner? Und dann würde man immer lauter so jungen Nazis in alten Wehrmachtsuniformen sehen, wie die dann aber so customized, heißt das ja, mit so Glitzer und Blumen und kleinen Swarovski-Steinchen so ein bisschen aufgepimpt wird. Und das Ende davon ist dann, wer macht schöner? Dann hätten die diese Helme, es gab Helme, richtig, bei der Wehrmacht. Vermutlich, es gibt immer. Und da wären dann Swarovski-Steine in Form von so einem vielleicht ein Schmetterling oder was gerade in ist an Tieren. Ich denke, ich werde dazu ein Konzept schreiben und das vorbereiten und vielleicht schon mal einen Piloten drehen.
Okay.
Aber ich gucke.
Also bis dahin.
Ja, vielen Dank, dass alle dabei waren. Auch du.
Tschüss.
Ciao.